So, da sind wir wieder, zurück in der neuen Staffel. Der Osten hat gewählt und nach der Sommerreihe sprechen wir heute darüber mit Julia Reuschenbach, Ilka Maria Hameis und natürlich mit dem lieben Hans. Was wären wir nur ohne ihn?
Der Politikgeflüster-Podcast.
Wer wagt, gewinnt. Diese Lebensweisheit hat Dietmar Woidke beherzigt. Nach 11 Jahren im Amt hat er alles auf eine Karte gesetzt, nämlich auf seine. Er hat Amtsbonus, Glaubwürdigkeit und persönliche Reputation in die Waagschale geworfen. Die AfD oder ich. Errungen wurde damit ein Arbeitssieg, der zeigt, wie ernst die Lage ist. Die AfD nur knapp auf Rang 2 und ohne Sarah Wagenknecht auch in Brandenburg keine Regierungsbildung. Ziemlich unbeteiligt am Erfolg Woidkes war Olaf Scholz, der als Potsdamer in Brandenburg zwar wählen, aber nicht groß Wahlkampf machen durfte, auf Wunsch Woidkes. Es liegt in der Persönlichkeit von Olaf Scholz, dass er solches nicht etwa peinlich, sondern völlig normal findet. Alles folgt aus seiner Sicht einem großen Erfolgsplan, den er kennt und vielleicht ein paar eingeweiht.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Ist ein Weiter-so in Berlin überhaupt noch möglich?
Nein, natürlich nicht, müsste die Antwort lauten. Andererseits muss man sagen, nach jeder der letzten Wahlen, wo die Ampelparteien mehr oder minder deutlich einen drüber gekriegt haben, dieses Mal noch am schärfsten, hieß es, ein Weiter-so kann es nicht geben. Und dann ist es eben doch weiter so gegangen, zumindest aus Sicht derer, die jetzt andere Parteien gewählt haben, von AfD bis BSW.
Ja, Tobi, sag mal, was ist denn dein Gedanke nach der Wahl? Ein Weiter-so kann es nicht geben oder was denkst du, wenn du an diese Wahl denkst?
Wir haben es gerade schon gehört, Dietmar Woidke hat es gewagt, hat gewonnen, gesiegt und sich zu Tode gesiegt. Denn ein Weiter-so wird es nicht geben. Das liegt schon allein daran, dass ihm die Koalitionspartner fehlen und das sehen wir in allen Wahlen. Also wir haben ja die Sommerreihe dazu aufgenommen und es hat sich vieles bestätigt. Es ist vieles so gekommen, wie wir es befürchtet hatten. Und dementsprechend gestaltet sich jetzt nicht nur die Regierungsbildung als äußerst schwierig, nein, auch denkt die FDP zum ungefähr 20. Mal drüber nach, aus der Ampelregierung auszutreten. Und ganz nebenbei haben wir auch schon gesehen, dass der Deutsche jetzt mit seiner Dämlichkeit leben muss, wie sich im Thüringer Landtag bestätigt hat. Da geht nämlich gerade gar nichts voran. Also ich freue mich auf die nächsten Jahre, würde ich sagen.
Schön, dass eine Assoziation bei dir gleich mindestens 7 Sätze sind, aber so kennen wir dich und so lieben wir dich. Perfekter Start für die neue Staffel. Ihr habt es gehört, wir wollen heute auf die Wahlen im Osten schauen. Das macht natürlich Sinn, weil wir ja nach der Sommerreihe auch so ein bisschen Rückblickspotenzial haben, würde ich es mal nennen. Und gleichzeitig vielleicht auch gemerkt, schon in einem Sommer gemerkt bei unserer Spezialfolge zu Trump und Zurücktritt von Biden, dass wir eine bisschen neue Struktur haben. Das werdet ihr daran merken, dass wir nur noch ein Schwerpunktthema pro Folge thematisieren und so ein paar kleine inhaltliche, strukturelle, formelle Anpassungen vorgenommen haben. Das merkt man, glaube ich, ziemlich gut. Aber ja, was wären wir ohne unsere FlüsterInnen? TM haben wir gerade schon gehört und wir gehen weiter in die Runde. Die Frage bleibt die gleiche, um mal zu hören, wer heute so mit dabei ist. Und ich glaube, JV ist der Erste, der auch gerne antworten darf auf die Frage, was ist denn dein Gedanke, deine zentrale Assoziation, vielleicht kürzer als unsere bekannten Antworten von TM gerade, zur Frage nach der Wahl.
Ja, also erstmal, was mein Gedanke ist nach der Wahl in Brandenburg, muss ich sagen, dass ich wirklich zutiefst enttäuscht bin und dass ich es einfach nur traurig finde, dass die Wahl so deutlich gezeigt hat, dass Extremisten und populistische Parteien, nicht nur die AfD, sondern auch, wenn man den Blick auf das BSW richtet, dass solche Parteien längst schon so weit sind, dass sie Wahlen wirklich gewinnen können oder zumindest sehr hoch platziert sein können in Wahlen. Und das hat man ja auch in Thüringen und Sachsen gesehen, genau dasselbe, dass eben die AfD wirklich sehr stark abgeschnitten hat, leider auch bei vielen jungen Menschen auch. Und von daher würde ich einfach sagen, dass die Wahl in Brandenburg und insgesamt die Wahlen im Osten fast schon eine Art Zäsur für mich sind, dass sie einfach zeigen, dass es längst Normalität geworden ist, traurige Normalität, dass extremistische Parteien und Positionen eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung finden.
Ja, ich würde mich dem anschließen. Ich finde es auch frustrierend, aber auf der anderen Seite mache ich mir auch Sorgen um die Gesellschaft und darum, wie es jetzt weitergeht in Brandenburg, was wir jetzt für Entwicklungen zu erwarten haben und wieso die Gesellschaft das gemacht hat, so gehandelt hat, wie sie letztlich dann auch gewählt hat. Das ist eine große Frage und damit muss man sich auch auseinandersetzen und nicht nur mit den Ergebnissen.
Dann bin ich jetzt dran. Hallo, EN, auch mal wieder da. Ja, ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten, weil ich sonst nur das wieder kaue, was ich in ungefähr jeder Folge, die wir zu dem Thema gemacht haben, gesagt habe. Mein niederlausitzscheres Herz, ich habe das Wort jetzt einfach mal erfunden, blutet natürlich extrem. Ich bin aufgewachsen in dem kleinsten Kaff in Brandenburg gefühlt und habe sehr viel mit Menschen zusammengelebt, die auch, sagen wir, rechtsextreme Ideologien gelebt haben, und finde es ziemlich schade, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, Menschen zu erreichen, über die AfD aufzuklären, in einem Rahmen, in dem man wirklich Menschen nachhaltig dazu bewegt, nicht rechtsradikale Parteien zu wählen.
Ich kann zu all dem nur sagen, dass ich langsam den Satz Demokratische Partei XY hat das historisch schlechteste Wahlergebnis erfahren, nicht mehr hören kann. Und das ist etwas, was mir ja einfach sehr oft aufgefallen ist. Und ich hoffe, dass sich nun wirklich etwas tut und die Parteien untereinander weniger in den Streit gehen, sondern sich mehr zusammentun. Nicht nur, wie das jetzt einige Abgeordnete im Sinne eines AfD-Verbotsverfahrens anstreben, sondern auch einfach auf politischer Ebene im Allgemeinen. Und ja, einfach, ich wünsche mir mehr Konstruktivität in der Diskussion nach den Wahlen.
So, dann bin ich dran, wenn meine Liste nicht lügt. Hallo, hier ist LB. Es wurde eigentlich schon alles gesagt, was ich jetzt dazu noch gesagt hätte. Es ist erschütternd, es ist traurig, es ist einfach deprimierend, aber leider am Ende des Tages auch nicht überraschend. Ich habe tatsächlich mit sowas gerechnet. In Thüringen habe ich damit gerechnet, in, ich glaube, Sachsen war es, habe ich damit gerechnet. Aber es ist halt traurig und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich suche mir demnächst Wohnungen in Norwegen raus und vielleicht ziehe ich dahin, mal gucken. Das Einzige, was ich dann noch lernen muss, ist Norwegisch, aber bis dahin kriege ich mich bestimmt mit Englisch durchgeschlagen. Ich lade jeden herzlich dazu ein, mich zu besuchen.
Wie ist das Internet in Norwegen, LB?
Also als ich da war zum Urlaub, hatte ich an irgendeinem Campingplatz in der letzten Ecke 4G. Also definitiv besser.
Ja, wir haben ja schon nach Neuseeland gepodcastet. Insofern ist das das geringste Problem, glaube ich. Gut, die gleiche Frage geht natürlich auch an den Spiritus Rector unserer Runde, den Herren mit der größten Weisheit. Mir fällt keine Synonyme, ist egal. Hans, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hans, auch für dich die Frage, was war so deine erste Assoziation, dein erster Gedanke nach den Wahlergebnissen in den drei Ostbundesländern?
Der erste Gedanke war, Wahlbeteiligung so hoch wie nie zuvor in Ostdeutschland und überhaupt Landtagswahlen. Das ist gut, das ist ein Ausdruck von Demokratie. Der zweite Gedanke war, 70% derer, die in hoher Beteiligung wählen gegangen sind, haben keine rechtspopulistische oder rechtsradikale Partei gewählt. Und das finde ich prima.
Gut, gleich das positive Framing, da werden wir nachher noch drüber sprechen, wenn es um Lösungen geht. Danke, Hans. Und damit würde ich vorschlagen, wir gehen gleich hinein. Noch ein kleiner Hinweis, wir haben heute GasthörerInnen dabei. Also wer uns kennt, weiß, dass wir nach dem Sommer immer neue InteressentInnen dazu ziehen, die sagen, ja, ich könnte mir das mal anhören, überlege, ob ich da teilnehme und mit diejenigen da mal so ein Setting kennenlernen werden, hören die heute zu. Und sie haben immer die Option, sich dazu zu schalten. Also falls jemand neues Kürzel kommt, dann werde ich es entsprechend ankündigen und werde es sagen. Aber sonst nicht wundern, gibt es einfach mehr Zuhörer, ist ja auch eigentlich egal für den Prozess. Ja, und damit würde ich vorschlagen, wir gehen einmal hinein in den Blick. Und tatsächlich, also wer unsere Sommerfolgen gehört hat, der weiß ja, wir haben über jedes Bundesland mindestens eine Stunde, eigentlich in der Regel Stunde 30 gesprochen und haben darauf vorausgeschaut. Und mit dem Wissen schauen wir jetzt zurück auf die drei Wahlen. Und natürlich, glaube ich, macht es wenig Sinn, irgendwie die drei Wahlen einzeln zu betrachten. Aber trotzdem, glaube ich, macht es Sinn, dass wir es nicht ganz alleine machen. Und deshalb haben wir zwei GästInnen quasi eingeladen, die mit uns zusammen hier wirken. Und ich fange mal mit derjenigen an, die noch nicht bei uns war. Ich begrüße recht herzlich in unserer Runde Julia Reuschenbach. Hallo, Frau Reuschenbach.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sagen Sie vielleicht ganz kurz was über sich. Warum sind Sie die Ansprechpartnerin, die wir brauchen für dieses Thema?
Also ich bin auf jeden Fall zumindest schon mal Politikwissenschaftlerin. Das könnte helfen. Und als zweites bin ich insbesondere beschäftigt in Forschung, Parteien, Wahlen und politischer Kommunikation Und das alles tue ich an der mit langem Namen versehenen Arbeitsstelle für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der FU Berlin. Also zumindest die Länge sozusagen des Namens reicht schon für Expertise und der Rest hoffentlich auch.
Gibt es dafür auch eine sexy Abkürzung, wie man das abkürzen kann, oder muss man das immer so aussprechen?
Naja, also für die Arbeitsstelle, ich könnte jetzt sagen, Pol Sotz Osi, hilft aber, ohne dass ich es vorher erklärt habe, draußen glaube ich auch niemandem. Insofern lassen wir es einfach lieber an FU Berlin, dann passt es schon.
Ja, ich frage für so einen alten Entertainer des Fernsehens, der zurückgekehrt ist mit so einem komischen Boxkampf, der so eine Abkürzung auf seiner Kappe zu stehen hatte, die dann nicht funktioniert. Deshalb frage ich. Egal. Zweite unserer Runde ist eine, die uns schon in der Thüringen-Folge unterstützt hat. Hallo Ilka, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Und genau, ich hatte auch noch mal kurz reingehört und zumindest in unserer Prognosephase am Ende, glaube ich, waren wir relativ zielsicher doch. Das doch spricht ja auch ein Stück weit vielleicht für uns, genau, wollen wir bei diesem positiven Spirit beibleiben, den wir gerade versucht haben, irgendwie aufzubauen.
Genau so ist es. Und dann lasst uns vielleicht hineingehen. Also der Plan ist tatsächlich nicht, jedes Bundesland einzeln zu betrachten, das habe ich ja schon angekündigt, sondern eher, dass wir versuchen, so immer alle Wahlen im Blick zu behalten und wo uns Sachen auffallen, Besonderheiten auffallen, darauf zu schauen. Und nun glaube ich, die erste Frage, die sich irgendwie anbieten würde, so als gemeinsame Frage, die wir uns mal anschauen können, ist ja eigentlich die, wenn man sich Thüringen, Sachsen und Brandenburg anguckt und die Wahlergebnisse anguckt, dann ist es ja naheliegend, zunächst zu fragen, was aus eurer Sicht so die ja, Gemeinsamkeiten sind, die bei den Wahlen aufgefallen sind, bei den Ergebnissen, bei den Analysen aufgefallen sind. Punkte, bei denen wir sagen würden, das ist auf alle Fälle ein Kernergebnis dieser Wahl, was wir feststellen könnten für alle Wahlen. Und vielleicht kann JV beginnen und jeder, der möchte, kann sich gerne dazuschalten, was so eure Wahrnehmungen sind, was wir festhalten sollten für die Wahlen. JV, beginne.
Ja, also zuerst einmal muss man natürlich sagen, dass die zentrale Gemeinsamkeit der Wahlen ist, was ich auch schon ein bisschen vorhin angesprochen habe, dass die AfD sehr hoch platziert am Ende teilweise sogar gewonnen hat, also in Thüringen ja gewonnen hat, in den anderen beiden Bundesländern nur ganz knapp nicht gewonnen hat. Und das zeigt auf jeden Fall, dass, wie ich auch schon gesagt habe, dass Populisten eben längst zum etablierten Parteienspektrum dazugehören, so schlimm man das auch finden kann. Und dass es eben aber leider Normalität geworden ist. Und was, finde ich, ebenfalls ja eine Gemeinsamkeit von allen drei Landtagswahlen ist, dass die etablierten Parteien, also vor allem CDU ist noch relativ gut davon gekommen, außer in Brandenburg. Ansonsten hat die in den beiden anderen Bundesländern ja noch, war die noch relativ stimmstark. Aber so die, vor allem die Ampelparteien, da hat man ganz klar gesehen, dass die wirklich die klaren Verlierer der Wahl waren. Sowohl mit Ausnahme von Brandenburg, da natürlich die SPD, die da schon seit Jahren wirklich extrem stark ist und auch mit eigentlich am stärksten, wenn man sich alle Bundesländer Deutschlands anguckt. Bis auf die SPD in Brandenburg haben eigentlich alle Ampelparteien bei den Wahlen wirklich gnadenlos versagt. Und das sieht man auch auf jeden Fall als Folge der Unzufriedenheit der Menschen mit der Regierungspolitik der Ampel. Und natürlich auch der starken Polarisierung, die ja auch vor allem auf TikTok und etc. Gegen die Ampel immer wieder betrieben wird, wo natürlich auch nicht alles immer zutreffend ist. Deswegen, das ist eine weitere Gemeinsamkeit, die ich auf jeden Fall sehe, diese starken Verluste der Ampel, vor allem auch der FDP und der Grünen.
Dann würde ich da gleich einhaken. Die eine Partei wurde schon angesprochen, die andere kommt jetzt. Ich habe nämlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auf die gestrigen Wahlergebnisse in Österreich geblickt und mir ist aufgefallen, Moment mal, das Parteienspektrum aus Deutschland wird ja weitgehend wiedergespiegelt. Trotzdem haben die Parteien da ungewöhnlich hohe Prozente und dann ist mir eingefallen, wir haben ja noch das BSW. Und genau dieses BSW hat in all diesen drei Wahlen eine sehr entscheidende Rolle gespielt. Zum einen, weil sie vor allem von den Linken, aber auch von sämtlichen anderen Parteien Wähler angezogen haben und aus dem Stand auf extrem hohe Prozentzahlen gekommen sind und im Prinzip jetzt in allen drei Bundesländern für die Regierungsbildung entscheidend sind. Und dementsprechend ist das ja auch eine Leitlinie, die sich durchzieht, ein roter Faden, der sich abzeichnet, der vielleicht auch eine Tendenz für zukünftige Wahlen darstellen wird. Natürlich ist es jetzt in den ostdeutschen Bundesländern sehr stark ausgeprägt. Aber nichtsdestotrotz ist es schon erschütternd oder vielleicht auch ein bisschen faszinierend zu sehen, wie aus dem Stand eine so junge Partei so viele Wählerstimmen abgreifen kann. Also vielleicht liegt da auch sehr wenig Vertrauen in Demokratie einfach vor, dass sowas überhaupt möglich ist.
Frau Reuschenbach?
Ja, da kann ich anschließen und würde sagen, also jetzt so aus der politikwissenschaftlichen Sicht ist ja das Spannende, dass überhaupt eine neue Partei so schnell so erfolgreich wird. Ne? Jetzt kann man sagen, das ist irgendwie besorgniserregend, weil die Leute doch eigentlich noch gar nicht so richtig wissen können, was sie da erwartet in dieser Partei. Und trotzdem wählen sie die jetzt alle. Man kann aber auch erstmal sagen, naja, die Leute sind vielleicht auch neugierig. Ne? Wenn was Neues auf den Markt kommt, das ist so ein bisschen wie wenn wir einkaufen gehen und es wird irgendwas Neues angepriesen, ist man eigentlich erstmal auch vielleicht interessiert. Also ich würde das nicht ganz direkt nur als negativ sehen, teile aber die Einschätzung, die eben in der Anfangsrunde auch schon mal kam, dass das BSW eine populistische Partei ist und dass wir damit jetzt eine zweite populistische Kraft im Parteienspektrum haben, was ganz vieles, wir werden noch drüber reden, nicht einfacher macht. Und dann würde ich gerne noch zwei andere Gedanken ergänzen, so in der Frage, was haben die Wahlen gemeinsam? Zum einen haben wir gesehen, neben der Wahlbeteiligung hat Herr Jessen schon angesprochen, die Tatsache, dass viele junge Menschen der AfD ihre Stimme gegeben haben, dass zwar immer noch die jungen Wählerinnen und Wähler diejenigen sind, die am heterogensten wählen, also sehr unterschiedliche Parteien, viele Kleinstparteien, aber dass eben auch die AfD sehr, sehr stark zulegen konnte in allen drei Ländern. Und dann gieße ich, damit es auch spannend bleibt, noch ein bisschen was in den die Ampelparteien haben so viel verloren Wein. Denn es ist ja so, wir müssen, also finde ich, immer schauen, kommen die denn nicht her? Also was für Ergebnisse haben denn diese Parteien in diesen Bundesländern vorher erzielt? Und zumindest für die Grünen und für die FDP ist es so, die sich zwar mit Verlusten, aber jetzt im Grunde so ein Stück weit wieder da wiederfinden, wo sie vor den letzten Wahlen auch waren. Also auch vor der Wahl 2019 in vielerlei Hinsicht für Parteien ja so ein Ausreißer dargestellt hat. Das heißt, man kann einerseits sagen, ja, die Verluste, die es jetzt gab, sind nochmal so eine Ampelklatte in Anführungszeichen für das, was in Berlin passiert. Aber man kann auch sagen, es passt durchaus ins Bild, gerade für FDP und Grüne, für das, was sie in den Ostdeutschländern so an Erfahrungen gesammelt haben und was sie da an Wählerpotenzial in den letzten Jahren oder seit 1990 binden konnten.
So. Ja, Gedanken und Assoziationen. Also erstmal hatte ich gemerkt, dass das die erste Wahl war, bei der ich wirklich, bis ich in der Kabine stand, nicht wusste, was ich denn jetzt wähle. Ich weiß nicht, ob es da anderen Leuten vielleicht auch so ging, aber zumindest kenne ich in meinem Umfeld Menschen und ich habe den Zettel bekommen und ich war so, oh Mist, Scheibenkleister. Was mache ich denn jetzt hier überhaupt? Ich habe doch so ein schönes demokratisches Grundrecht. Und dass man dann immer nur, also das heißt immer nur das geringste Übel wählt, kann es ja dann auch nicht sein. Genau, das war so, ist so ein Gedanke, der mich jetzt auch schon seit der Wahl umgetrieben hat, weil ich tatsächlich auch, klar, die Wahlbeteiligung extrem hoch, freut mich auch total. Ich kenne trotzdem auch Menschen in meinem Alter zum Beispiel, die wirklich nicht wählen gegangen sind, auch weil sie nicht wussten, was, oder weil sie dachten, naja, ob es was bringt, wenn meine Stimme jetzt fehlt. Klar, da kann man eine politische Ansprache halten und trotzdem kann man sich auch die Frage stellen, hat die Person in dem Moment nicht vielleicht sogar ein kleines bisschen recht? Natürlich stelle ich mir die Frage nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sich einige Leute die Frage stellen und was so in meinem Hirn rumgespenstet ist, ist die Frage, ob es nicht Zeit, und das ist jetzt vielleicht ein kontroverser Take, nicht Zeit für eine neue Partei ist, die nicht das BSW ist, die von jüngeren Menschen gegründet wird, die sich vielleicht etwas durchschlagskräftiger für unsere Themen einsetzt. Ich glaube, das wäre etwas, was jetzt gerade... Geht wer mit?
Ich voll mit TM.
High five. weil ich glaube, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, wenn irgendwie jemand, der schon positive Resonanz in den Medien bekommen hat, irgendwie eine Partei gründen würde. Und das ist, glaube ich, so meine kleine utopische Wunschvorstellung. Eben begründet auf der Tatsache, dass ich, bis ich in der Kabine stand, nicht wusste, was ich wählen soll.
Passt übrigens auch ziemlich gut zu unserer Diskussion, wenn wir an die Corona-Folgen zurückdenken, ne? Und der Umgang mit Jugend und Corona, haben wir viel drüber gesprochen und die alten Republik-Folge im Dezember und so, da passt ziemlich viel dazu. So, wir haben jetzt, deshalb switche ich jetzt kurz dazwischen, wir haben quasi einen, nee, erstmal kommt LB, alles zurück, es tut mir leid, LB, du kannst anfangen. Eieieiei.
Nicht schlimm, mein Beitrag passt so ein bisschen zu dem, was ich glaube, JV, aber auf jeden Fall, was Frau Reuschenbach gesagt hat, was mir auch, also was ich mitgenommen habe aus dieser Wahl, ist vor allen Dingen, dass auf AfD-Politik eingehen und diese Widerspiegel nicht funktioniert. Und da möchte man jetzt eigentlich sagen, toll, ist keine neue Erkenntnis, aber ich habe das Gefühl, irgendwie vor allen Dingen für die SPD ist das eine wichtige Erkenntnis. Die reproduzieren, die orientieren sich immer an der AfD-Politik. Das sieht man auch super bei der CDU. Die orientieren sich an dem, was die AfD sagt, anstatt einfach zu sagen, das sind irgendwelche Idioten, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Wir machen tatsächlich das, was sinnvoll ist. Und es führt, so meine Amateurvermutung, auch dazu, dass die Demokraten sagen, der, die, die und die Partei kann ich eigentlich fast gar nicht mehr wählen, nur noch so halbherzig. Und die Leute, die die AfD geil finden, na, die wählen am Ende das Original. Da hat man nichts mit gewonnen. Ich glaube, das wäre noch wichtig, dass irgendwie die Parteien das mal so mitnehmen und endlich mal in ihr Gedächtnis kriegen. Aber ja, so als Mini-Beitrag noch.
Ist übrigens keine Laienmeinung, ist, glaube ich, politwissenschaftlicher Konsens. Ich erinnere an die Folge mit Marcel Lewandowski. Es ist immer das Original, hat den Erfolg, wenn andere das nachmachen. Das sieht man übrigens auch, glaube ich, sehr eindrucksvoll in Österreich, was gerade schon TM gesagt hat. So, jetzt kommt der Switch eigentlich, weil nämlich ein Gasthörer sich eingeschaltet hat. In dem Fall CS. Wir hoffen, dass wir dich hören können. CS, spricht zu uns.
Ich will mal darauf eingehen, dass es erstaunlich sei, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht als neue Partei gleich so viele Wähler abbekommen hat. Und ich würde sogar sagen, dass das gar nicht so erstaunlich ist, vom Punkt her, dass es eine neue Partei ist. Weil im Grunde ist es ja nur, der klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, die neue Linke, sage ich mal. Es sind die Abspaltungen, so ein bisschen so eine Metamorphose von einem Teil der Linken als neue Partei, mit eben Sahra als Profilbild, als gutes Image. Und von daher ist es natürlich in den Augen vieler Menschen schon gut bekannt. Man ist schon irgendwie vertraut mit der Politik, weshalb man es ja nicht wirklich als neue Partei behandeln kann, sondern vielleicht eher als Spezialisierung in eine Richtung, was vielleicht auch diesen Erfolg der Partei in so junger Richtung erklärt.
Total, glaube ich. Da können wir später noch oft eingehen, wenn wir auf den Umgang mit der AfD und mit BSW zu sprechen kommen. Hans, was ist deine Position?
Weise darauf hin, dass ich ja auch mal Politikwissenschaft studiert habe, ist ein halbes Jahrhundert her, aber einer der wichtigen Sätze, den ich damals gelernt habe, ist, dass Landtagswahlen zum einen immer ein Stück weit auch eine Auseinandersetzung mit jeweils amtierenden Mehrheiten im Bund sind. Also das zieht sich durch die Geschichte der Bundesrepublik und dann später auch des gemeinsamen, wenn man so will, Deutschlands durch, dass meistens bei Landtagswahlen die politische Mehrheit im Bund nicht besonders gut wegkam. Es hat eine Denkzettelfunktion immer gehabt. Das ist das eine, was man einfach wissen muss und was sich auch in diesen Wahlen jetzt besonders drastisch ausdrückt, hat einen Grund darin, dass eben die Performance der Ampel nicht so besonders doll ist. Und dann ist der Denkzettel auch besonders ausgeprägt. Das zweite ist, dass es in den Landtagswahlen dann aber immer auch so etwas wie ein Stück weit einen Amtsinhaberbonus gibt. Das bezieht sich dann auf die jeweilige Ministerpräsidentenfunktion. Das haben wir in allen drei Ländern erlebt. Kretschmer hat davon profitiert, Woidke hat davon auch profitiert und selbst Bodo Ramelow hat davon nicht als Wahlsieger profitiert, aber der Absturz der Linken in Thüringen ist dann doch erheblich milder ausgefallen als in den anderen Bundesländern. Das heißt, da steckt ein Stück weit dann doch immer auch eine Anerkennung für die Amtsinhaber auf der Landesebene mit drin. Wenn ich diese Sachen zusammennehme und dann sage, ich betrachte die Wahlergebnisse ein bisschen so wie ein EKD in der Arztpraxis, Das EKG in seinen Kurven und in seinen Werten offenbart mir unter Umständen unangenehme oder unbequeme Wahrheiten. Nicht? Da ist dann der Leberschaden mit drin und dann ist die Verfettung da mit drin und dann ist die Kurzatmigkeit da mit drin. Also wenn ich die Wahlergebnisse analytisch mir angucke, dann sage ich, ja, das sind, und man kann das im Detail nachvollziehen, dann sind das jenseits von rechtsradikalem Gedankengut, was auch drin steckt, stecken da drin aber sehr präzise Resonanzen auf Versagen von Politik, vor allem auf Bundesebene. Das ist einfach so und das muss man dann, finde ich, auch politisch annehmen und politisch darauf reagieren.
Ich würde unseren Gästen den Vortritt lassen.
Dann wäre Ilka zuerst.
Ja, vielen Dank. Vielleicht zerbreche ich damit so ein bisschen die Dynamik, weil meine Antwort auf die Frage, was ist uns bei den Analysen aufgefallen, nochmal in so eine bisschen andere Richtung geht. Und sie schließt so ein bisschen an dem auch an, was ich zu Beginn meinte, dass es ja ein Ergebnis war, auch einige von den FlüsterInnen hatten das schon erwähnt, das nicht unerwartet kam. Also wir haben eine sehr akkurate Demoskopie, also Meinungsforschung hier jetzt erlebt bei den Wahlen, aber was ich darüber hinaus auch noch spannend fand und auch vielleicht etwas Positives, war die Berichterstattung über den Wahlkampf und über den Wahlkampf in Ostdeutschland. Mein Eindruck war, und auch das kann gerne natürlich kommentiert werden, wenn der Eindruck bei anderen anders lag, ist, dass wir wirklich eine höheres Niveau der Berichterstattung hatten. Also wir haben eine Pluralisierung der Stimmen und der Perspektiven in diese Erzählung gehabt. Es gab immer noch die ein oder zwei Artikel, wo es nur so eine ethnologische Exotisierung des Ostens als die verrückten Osten gab, aber deutlich weniger, deutlich differenzierter habe ich das wahrgenommen. Auch die Spezifika zwischen Brandenburg, zwischen Sachsen und Thüringen fand meiner Auffassung nach wurden klarer herausgearbeitet und es gab nicht nur die eine Stimme, vielleicht der Dirk Oschmann, der überall sitzt, sondern es kamen neue Stimmen hinzu mit Anne Raab, mit Steffen Mau aus dem Feuilleton, die neue Perspektiven eingebracht haben. Und ich glaube, dass es quasi bundesrepublikanisch ein besseres Verständnis über die politischen Milieus im Osten gibt, ein differenziertes Verständnis, auch darauf daraus stammend, dass auch mehr Stimmen tatsächlich zum Ausdruck, also einfach Stimmen abgefilmt wurden und nicht nur über den Osten berichtet wurde, sondern tatsächlich auch die WählerInnen mehr selber zu Wort kamen und eingefangen wurden. Ich glaube, das ist auch eine vielleicht dieser positiven Perspektiven, auf die man sich manchmal erstmal auf die Suche machen muss, hier zu der Wahl. Aber ich glaube, der Osten und diese drei Bundesländer, aber auch für sich genommen, wurden besser verstanden als zuvor bei Wahlberichterstattungen. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Also meine Zustimmung hast du dabei. Ich würde es genauso beobachten wie du, dass es größer geworden ist, allgemeiner geworden ist, mehr Stimmen zu Wort gekommen sind und auch unbeliebtere, würde ich mal sagen, so wenn man politische Mainstream irgendwie betrachtet, die mehr Wort haben. Ich erinnere mich an diese Spiegel-Reportage, die da sehr oft auch auf YouTube entsprechend rezitiert wurde, die ja genau in dieses Milieu hineingegangen ist, irgendwie bewusst Stimmen gefangen hat. Frau Reuschenbach, ich glaube, ich würde Ihnen jetzt mal den Vortritt lassen, wenn es für DM okay ist, und dann können wir gerne die Sachen mit aufnehmen, ergänzen, die gesagt worden sind.
Ja, ich wollte noch einen Satz ergänzen, das lässt mir keine Ruhe zum Thema Amtsinhaberbonus und auf die kleine, aber aus meiner Sicht doch wichtige Fußnote hinweisen, dass das nur dann gilt, wenn diese Amtsinhaber auch beliebt sind. Und wir haben auch genug Fälle, in denen man eben tatsächlich also sehr lang gediente Amtsinhaber oder Amtsinhaberinnen hatte und denen sozusagen das Amt selber aber eben nicht hilft, sondern es muss wirklich jemand sein, der auch in der Bevölkerung beliebt ist. Und deswegen fand ich, Herr Jessen, es wirklich ganz spannend, wie Sie Bodo Ramelows sozusagen Wahlergebnis und das der Linken in Thüringen interpretiert haben. Weil im Grunde würde man dann sagen, da hat dann wenigstens sozusagen diese Popularität und die hohe Beliebtheit irgendwie das Schlimmste verhindert. Aber es wäre für mich gleichzeitig auch das erste Mal, so gut ich es überblicke, also ich habe jetzt nicht vor langer Hand durchgezählt, aber so über den Daumen, dass eben es tatsächlich auch wirklich nichts hilft. Also nichts hilft im Sinne von mehr Zuspruch zu erreichen oder zumindest den Wert vom letzten Mal zu halten, sondern im Grunde jetzt nur den Niedergang abzufedern. Das finde ich ist, vielleicht haben wir ja auf der Suche nach Gemeinsamkeiten jetzt doch einen markanten Unterschied vielleicht.
Nee, also bin ich, sorry, wenn ich da direkt, bin ich völlig bei Ihnen. Es ist eine Schadensbegrenzung. Also der Amtsinhaberbonus hat hier nicht zum Sieg verholfen, sondern hat sozusagen nichts anderes als eine gewisse Schadensbegrenzung erzeugt. Da bin ich inhaltlich mit Ihnen völlig kongruent.
Und dann würde ich eine Gemeinsamkeit doch noch nennen wollen oder anteasern wollen, die mich auch umtreibt, nämlich diese Frage, ist das BSW jetzt einfach die neue Linke? Und da gerne darauf hinweisen, zum einen, die Politikwissenschaft würde sofort sagen, nein, 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 nein. Wir tatsächlich noch nie eine Partei hatten im deutschen Parteiensystem, die erstens populistisch, zweitens gesellschaftspolitisch eher rechts, teilweise autoritär und wirtschaftspolitisch links ist. Also das ist komplett neu. Und zum anderen finde ich das spannend, dass es eine Gemeinsamkeit, dass die Partei tatsächlich in allen drei Landtagswahlen im Grunde mit identischem Programm angetreten ist. Also man hat richtig Copy-Paste gemacht, auch bei den Wahlprogrammen für die drei Wahlen, weil eben das BSW noch ganz jung ist, noch gar nicht die Landesverbände in der Art aufgestellt sind. Und kleiner Hinweis, so woran man das sehen kann, alle in der Runde kennen sicherlich den Wahl-O-Mat, der ja auch für die Bundesländer gemacht wird. Und da war das BSW, und das ist tatsächlich bislang einmalig, die Partei, die von allen 38 Thesen in Brandenburg, die es gab, nur drei Stück überhaupt mit Inhalt befüllt hat. Also überhaupt erklärt hat, wie sie zu Dingen steht. Das hat es auch noch nie gegeben. Und da finde ich man schon, da ist echt ein Einschnitt passiert jetzt mit dieser Partei in allen drei Ländern und ihren dort großen Erfolgen.
In Brandenburg gibt es die schöne Anekdote, dass ja die BSW, das BSW nur 40 Mitglieder hat offiziell. Und dann gibt es von der SPD gerade den inoffiziellen Satz, der mir heute zugetragen worden ist, wenn wir beim BSW anrufen, landen wir im Saarland. Ist auch eine Aussage, mit der man viel umgehen kann. Da reden wir später nochmal drüber. Thiam, ich gebe dir das Wort, um die Reihe abzuarbeiten, zumindest für die erste Frage.
Und trotzdem wird das BSW gewählt. Das finde ich ja interessant. Also quasi kein Programm vorhanden. Ein politisch komplettes Novum, ich gehe da vollkommen mit. Neue Linke, dafür ist es, also davon ist es für mich in vielen Bereichen einfach zu weit entfernt. Es gibt natürlich sozialpolitische Gemeinsamkeiten, aber abgesehen davon ist es eigentlich so eine Partei, so ein parteigewordenes Hufeisenmodell, so ein bisschen. Und dennoch ist das BSW im Prinzip jetzt schon zur entscheidenden Partei aufgestiegen. Also wenn man die AfD nicht regieren haben will, ist das BSW in allen drei Bundesländern extrem, extrem relevant und von sehr entscheidender Bedeutung. Und das finde ich vielleicht beunruhigend. Und ich wollte auch noch darauf Bezug nehmen, dass, wie gesagt, das BSW trotz dessen gewählt worden ist. Und das ist, finde ich, ein Zeichen dafür, was gerade schon angeteasert worden ist. Der Schrei nach einer neuen Partei ist eigentlich groß. Also man hat es ja jetzt auch gesehen, der Grünen-Vorstand ist zurückgetreten, die Grüne Jugend ist komplett aus der Partei ausgetreten. Das sind ja auch alles indirekte Folgen dieses Wahlergebnisses. Das heißt, dieses Wahlergebnis oder diese Wahlergebnisse schlagen auch bundespolitisch starke Wellen und schlagen sogar europaweit teilweise Wellen, gerade medial. Was da für Schlagzeilen zu lesen sind, dass eben seit vor dem Zweiten Weltkrieg wieder eine rechtsextreme Partei in Deutschland stärkste Kraft in einem Bundesland geworden ist und all sowas. Das wird natürlich auch international sehr stark repräsentiert.
Ja, ich würde an der Stelle nochmal ganz kurz, also ich wollte eigentlich auch was zu dem Aspekt der Neuen Linken sagen, dass BSW die Neue Linke sei. Aber leider hat mir Frau Reuschenbach den Punkt vorweggenommen. Ist aber gar nicht weiter schlimm. würde ich einfach auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar hatten wir ja auch vorhin schon mal wirklich leicht angerissen, dass die Amtsinhaber in den Bundesländern, also die Ministerpräsidenten, ja auch von einer Art ja, Amtsinhaberbonus profitieren. Und dazu würde ich nochmal ganz kurz ergänzen, dass ich finde, dass vor allem die SPD in Brandenburg, da hat man das besonders stark gesehen, einfach auch einen sehr ja, auf Personen zugeschnittenen Wahlkampf gemacht hat, finde ich. Also man hat wirklich in Brandenburg, besonders bei den ganzen, auch hier in Werder, wo ich ja wohne, und wo auch die meisten anderen hier ja, in dem Wahlkreis wohnen. Gerade hier hat man ja auch auf den ganzen Plakaten der SPD wirklich vor allem zum Beispiel hier Uwe Adler, der Spitzenkandidat in unserem Wahlkreis, der auch bei uns an der Schule zur Diskussion war. Auch bei ihm, finde ich, hat man es besonders gesehen, dass wirklich die Plakate insgesamt, wie die gestaltet waren, und auch generell der Wahlkampf sehr auf diese Personen, die eben Spitzenkandidaten sind, und natürlich auch auf Dietmar Woidke als Ministerpräsident und als ja, wichtigste Person der SPD in Brandenburg, dass der Wahlkampf sehr stark auf diese Personen zugeschnitten und spezialisiert war. Und das ist wirklich meiner Meinung nach auch ein Punkt, wovon gerade Dietmar Woidke stark profitiert hat, neben natürlich seiner Beliebtheit, die er generell auch wirklich vorher schon innehatte in Brandenburg. Aber das ist natürlich ein weiterer, ja, ausschlaggebender Punkt.
Da kann ich perfekt anknüpfen, weil mir nämlich persönlich auch aufgefallen ist, dass ich den Wahlkampf teilweise ein bisschen aufdringlich fand. Also ich hatte noch nie in meinem Leben eine Zeitschrift der SPD in meinem Briefkasten. Vielleicht liegt das einfach auch an meinem Alter. Aber das war wirklich ein Wälzer mit Werbung und vielen Bildern und schönen Sprüchen. Wir haben an jeder Haustür in unserem mehrstöckigen Wohnhaus hier so kleine Zettelchen von den Grünen gehabt, die dann reingefallen sind, wenn man die Tür aufgemacht hat. Die hängen teilweise immer noch an den Türen, also auch so Türanhänger. Das, ja, wahrscheinlich habe ich da einfach noch nicht so viel Erfahrung bei wichtigen Wahlkämpfen, aber das hat mich schon sehr überrascht. Und jetzt wollte ich noch was ansprechen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie sehr ich ins Detail gehen darf. Da muss Herr Kabisch mir, glaube ich, gleich mal was zu sagen. Und zwar hat sich, um nochmal auf meine Aussage von vorhin zurückzukommen, für mich rauskristallisiert, dass ich viele Parteien einfach nicht wählen kann, weil in den letzten Wochen davor Menschen aus der jeweiligen Partei einfach extrem kritische Aussagen getroffen haben. Warten Sie mal kurz. Okay.
Jetzt kommt die Werbung. Dö, 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 dö. Ja, also.
Sorry, ich musste kurz meine Mitbewohner verstummen lassen. Und zwar, ich bin so froh, dass ich nicht mehr in Werder wohne, es tut mir leid, aber wurde in einem Frageforum einem sehr bekannten Mitglied der CDU eine Frage gestellt. Und zwar die Frage: Wird die CDU bald mit der AfD kooperieren? Was können Sie als Demokratin tun, damit dies nicht geschieht? Und ich muss jetzt hier einfach mal unsere liebe JS vertreten, denn die sehr bekannte Politikerin aus der CDU hat Folgendes geantwortet und es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Die Qualität einer Demokratie zeigt sich insbesondere dadurch, wie die Meinung der Minderheit respektiert und in die Meinung der am Ende ausschlaggebenden Mehrheit mit einbezogen wird. Ich finde die Antwort total richtig, aber nicht zu der Frage. Und da muss man sich auch fragen, ist das eine Partei, die ich unterstützen kann, wenn es solche Aussagen frei öffentlich zur Verfügung gibt? Meine Frage ist jetzt, Herr Kabisch, kann ich das sagen, wer das gesagt hat?
Ja, wieso denn nicht, wenn er es öffentlich
Ja,
gesagt
was
hat?
weiß ich denn?
Hä?
Nicht, dass ich
Ich will es jetzt auch
irgendwie
wissen.
von
Komm.
den CDU-Ultras, ja, es war Saskia Ludwig.
Ja, welche Überraschung. Also, wer das jetzt
Ja.
überraschend findet, dass Saskia Ludwig AfDler ist, also tut mir leid.
Ja,
Also.
nee, aber viele Leute wird es überraschen, weil viele Leute sich damit nicht beschäftigen. Und wenn sowas jetzt zum Beispiel über diesen Wege öffentlich wird, wird es trotzdem Menschen geben, die davon überrascht sind. Und klar, ich wusste auch, dass Saskia Ludwig AfD nahe ist. Und sie war auch nie wirklich, ich weiß jetzt wieder nicht, ob ich das sagen kann. Na egal, ich mache jetzt einfach. Sie war nie sympathisch, wenn sie bei uns in der Schule zu irgendwelchen Talks gekommen ist. Hatte einmal sogar, glaube ich, Echtpelz an. Also, mich hat es schockiert. Diese Aussage hat mich wirklich schockiert. Mich schockiert sowas nicht schnell. Aber das hat mich wirklich schockiert. Und da musste ich auch tatsächlich erstmal mit verschiedenen Menschen drüber reden, weil ich das wirklich erstmal nicht begreifen konnte. Und dieses eine Partei unterstützen und dann solche Leute dabei zu haben und solche Leute dabei zu haben, empfinde ich auch als ein Problem, was auch vor allem unsere Generation hat.
Ja, wobei es bei der CDU ja nicht komplett neu ist, die Nähe, also diese besagte Brandmauer, die es nicht mehr gibt. Darüber haben wir in dem Rahmen ja schon oft genug gesprochen, auch in der Sommerreihe gesprochen. Insofern ist das wenig überraschend. Und Saskia Ludwig ist jetzt nun mal so ein Beispiel, wo das sehr, sehr nah ist. Man braucht mal nur mal angucken, welche Tweets sie schon mal so abgesetzt hatte, die sie dann wieder von X runtergenommen hat, weil sie doch, ja, also hätten auch von der rechtesten AfD-Seite kommen können. Insofern, das ist, glaube ich, wenig überraschend, was du jetzt...
Trotzdem, es war mir trotzdem wichtig, das
anzusprechen. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Das war gar nicht schlecht. Ich wollte das nur nochmal klar machen, dass das, glaube ich, jeder, der so ein bisschen sie verfolgt und ihre Politik verfolgt, den überrascht es relativ wenig, dass sie da so in diese Nähe geht. Ja, völlig richtig. Gut, Hans, du hast lange genug gewartet. Schön, dass wir bei der ersten Frage immer noch sind nach 40 Minuten. Das ist ein Traum.
ja, ist doch toll. Also, Neue Linke? Nein, überhaupt nicht. BSW ist nicht die Neue Linke, sondern ist ganz im Gegenteil eine Fraktion der uralten Linken. Ja, Sarah Wagenknecht, und das ist dann eben auch der Erfolg, weil es das BSW wäre ja nichts ohne die Person Sarah Wagenknecht. Im Grunde hat sie sich dann mit ein paar Vertrauten akkumuliert und das ist es dann. Es ist die Position, die seit es die Linke gibt als SED-Nachfolgeorganisation, immer für eine spezifische Ausrichtung stand und die war immer die gleiche, wie sie jetzt ist. Nämlich sozusagen auf der sozialen Ebene links zu sein, aber auf der kulturellen Ebene rechts zu sein. Und diese Gemeinsamkeit, und das hat eine ganz lange Tradition, das war auch ein Drama der Linken in der Weimarer Republik, dass sie zum Teil eine verhängnisvolle Mischung gewesen war zwischen, wir sind sozial links, wir sind solidarisch, wir sind die Partei der kleinen Leute. Aber die politischen und gesellschaftlichen und kulturellen Vorstellungen, die waren so weit rechts, wie man sich das fast nur vorstellen kann. Und diese Tradition setzt sich im BSW und in der Person Sarah Wagenknecht fort. Wenn man boshaft sein will, dann müsste man sagen, die Leute, die immer so über das Gutmenschentum rumlästern, Bündnis Sarah Wagenknecht ist eine Form von Gutmenschentum ganz eigener Art. Ja, die versuchen nämlich, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Sie wollen für die kleinen Leute was tun und gegens Kapital. Und gleichzeitig sind sie gegen die Grundlagen dessen, was in der Weltordnung und in der Weltentwicklung passiert, nämlich internationale Entwicklung, Globalisierung. Das lehnen sie ab. Und damit werden sie Hoffnungen auf der einen Seite und Befürchtungen auf der anderen Seite eines Teils der Wählerschaft und der Bevölkerung einfach gerecht. Das ist das Erfolgsrezept dieser Partei. Und es geht einher damit, das wurde ja auch gesagt, im Wahl-O-Maten, ja, die haben überhaupt nur drei Felder, wo sie was liefern können. Und ich bin jetzt mal, und da ist der politologisch ein bisschen vorbelastete politische Journalist sehr interessant, mich interessiert jetzt mal wirklich, was wollen die denn überhaupt machen, wenn sie tatsächlich in Regierungen reinkommen? Die haben nichts. Die haben keine, wollen die in jeder Parlaments- oder Regierungssitzung immer nur sagen, und im Übrigen sind wir der Meinung, dass wir keine Waffen in die Ukraine liefern dürfen und dass dort endlich mal mit Putin verhandelt werden soll. Sonst haben sie nichts. Und damit weiß ich nicht, wie man damit Regierungsarbeit leisten will. Das wird nochmal richtig spannend.
Oder koalieren soll. Also ja, das ist ja die Frage.
Ja, ja.
Wir greifen schon mal so ein bisschen voraus, aber tatsächlich ist das, was man auch in Brandenburg jetzt hört, also die rote Linie, die jetzt auch in Brandenburg formuliert wird, ich glaube in Thüringen ist es ja ganz ähnlich, ist tatsächlich der Punkt, dass man unbedingt möchte, dass sich jetzt in Brandenburgs Fall Woidke offiziell und öffentlich dafür einsetzt, dass quasi der Krieg in der Ukraine da beendet wird und da ein Waffenstillstand hergeführt wird. Und das ist die rote Linie für das BSW, für Koalitionsverhandlungen. Das ist, also passt genau zu dem, was du gesagt hast, dass es dann schwierig mit einer Kompromissfindung ist. So, wir kommen jetzt zum zweiten Gasthörer. Es macht heute Spaß, alle Gasthörer wollen mitreden, das ist ja schön. Jetzt muss ich kurz überlegen. NL, du kriegst das Wort. Los geht's.
Vielen Dank, ich freue mich, dass ich da sein kann. Ich würde gerne an JV anknüpfen, sicherlich der Wartezeit ein bisschen zu schulden, und zwar an die SPD. Ich hatte hier auch einen Dietmar Woidke vorm Küchenfenster zu stehen, leider auch immer noch. Er ist noch nicht da fortgegangen. Und sofort gehen, damit hat so ein bisschen meine Bemerkung zu tun. Und zwar wurde ja wirklich sehr viel mit Tradition geworben, damit das Wählen oder auch Woidke wählen eben aus Tradition bestünde. Und das Wählen Tradition ist, das haben wir sicherlich super gesehen in der hohen Wahlbeteiligung. Aber die Tradition, die zeigt sich eben als nichtig, wenn wir mal betrachten, welche Parteien gewählt wurden. Und das zeigt eigentlich, ich sag mal, dieses zweischneidige Schwert zwischen Wählen gehen und Parteien wählen. Und ich glaube, da haben sie sich selbst so ein bisschen unterschätzt.
Frau Reuschenbach.
Das ist eine Steilvorlage für mich, denn mich beschäftigen die Äußerungen, die, jetzt muss ich üben, EN eben zum Wahlkampf gemacht hat. Alle können hören, aber die jetzt hier sind, können es auch sehen. Ich bin immer noch faszinierte Leserin des AfD-Schülerregierungsprogramms aus Brandenburg, das in sechsstelliger Auflage in Brandenburg verteilt wurde, und würde gerne auf eine Hinweis, die einerseits eine Gemeinsamkeit dieser drei Landtagswahlkämpfe ist und andererseits aber wirklich auch für uns eine, ich würde sagen, Zäsur im Wahlkampf darstellt. Und zwar hat die AfD in allen drei Wahlen oder in allen drei Wahlkämpfen im Grunde ihr eigenes Kampagnenverhalten um 180 Grad gedreht. Also wir kennen von der AfD eigentlich so Notstandserzählungen. Ja, das Land ist kurz vor dem Exitus, da kommen alimentierte Messermänner, Horrorszenarien werden an die Wand gemalt. Es ist alles ganz schrecklich und furchtbar durch die sogenannten Weltparteien. Und jetzt sieht man plötzlich eine Kampagne, die Kollege von mir, der Kommunikationswissenschaftler Johannes Hilje, hat es Event-Rechtsextremismus genannt, die eigentlich komplett anders funktioniert. Da geht die Sonne auf, da ist poppige Musik im Hintergrund der Wahlwerbespots, da heißt es in der Kampagne Osten macht's. Da wird also plötzlich appelliert an ein ganz anderes Gefühl von, wo soll's hingehen? Und damit verbunden ist, glaube ich, tatsächlich, dass die AfD, man könnte so ein bisschen sagen, Morgenluft geschnuppert hat. Sie hat gemerkt, dass sie jetzt tatsächlich sich als gestaltende Kraft inszenieren kann und deshalb auch gewählt wurde. Ja, also sie gilt jetzt als die Stimme des Ostens. Sie hat starke Kompetenzzuwachse erreicht in allen drei Bundesländern, und zwar nicht nur im Themenfeld Migration und innere Sicherheit, sondern eben auch in anderen Bereichen soziale Gerechtigkeit, Arbeitsplätze schaffen und Co. Also eine völlige Veränderung der Kampagne. Und gleichzeitig haben die anderen Parteien im Grunde das übernommen, was vorher die AfD gemacht hat. Also ich empfehle jedem reinzuschauen, zum Beispiel in den Wahlwerbespot der Grünen in Sachsen oder der sächsischen CDU. Das sind fast dystopische Erzählungen, also wo im Grunde man kurz vor dem Exitus ist, jetzt der anderen Seite gelesen, nämlich die Demokratie muss verteidigt werden, die Demokratie steht auf dem Spiel, alles ist dunkel, alles steht zur Disposition. Und es ist überhaupt nicht inhaltsreich. Also es ist keine Erzählung davon, was denn in dem Fall die CDU oder die Grünen, was sie wollen, was ihre Zukunftsvisionen sind für das jeweilige Land, was ihre Themen sind, sondern es ist im Grunde der Abgrenzungswahlkampf gegenüber der AfD, die umgekehrt sonst von der AfD gegenüber den sogenannten Altparteien kannten. Das finde ich eine hochinteressante Entwicklung, weil wir ein bisschen Glaskugelwissenschaft darf man ja ab und zu auch mal machen, weil das, glaube ich, sehr stark die Frage berühren wird, was wir nächstes Jahr für einen Bundestagswahlkampf eigentlich erleben und welche Erzählungen da im Vordergrund stehen werden. Und ich glaube nicht, dass die AfD versuchen wird, sozusagen die Horrorrepublik, die die Ampel und alle anderen kaputt gewirtschaftet hat, zu erzählen, sondern sich selber als die Kraft zu inszenieren, mit der, und das ist ganz typisch für Rechtspopulismus, so hat Marcel Lewandowski hier sicherlich auch viel erzählt, mit der im Grunde alles wieder besser wird, ne? Die Rückkehr in goldene Zeiten.
Darf ich darauf ganz kurz Bezug nehmen?
Ich wollte auch darauf eingehen. Aber leg los. Ihr
quasi alles. Das ist euer Podcast.
Okay. Also los. Sonst würde ich ganz, ganz kurz darauf eingehen, weil ich das eine super spannende Bemerkung finde. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, aus welcher Position die Parteien in den Wahlkampf reingehen können. Die AfD kommt ja aus einer super komfortablen Position, in den Umfragen überall führend, so gut wie noch nie. Also komplettes Novum auf einem total aufstrebenden Ast aus einer Machtposition heraus. Und da brauchen sie nicht mehr um die Aufmerksamkeit betteln, die haben sie schon längst. Und dementsprechend können sie sich eben auf diese Weise inszenieren, weil sie die Wählergruppen, die sie sozusagen mit dieser dystopischen Aufmerksamkeitshasche abgreifen würden, die haben sie schon längst sicher. Das ist zumindest meine These. Und dementsprechend versuchen sie andere Wählergruppen wie eben auch Jugendliche auf solche Weise anzusprechen. Und umgekehrt sind die Grünen und FDP zum Beispiel in einer so schlechten Lage, dass es im Prinzip, also man muss es sich ja nur in Brandenburg anschauen. Beide haben es nicht in den Landtag geschafft. Also wir sind ja am Rande der Irrelevanz. Und dementsprechend wird um jedes bisschen Aufmerksamkeit gebuhlt, was man vielleicht kriegen kann. Und sei es um die grauenvolle Welt einer AfD-geleiteten Regierung, jetzt mal in Anführungsstrichen, zu vermeiden. Und dementsprechend kehrt sich eben dieser Wahlkampf um. Und ich muss zustimmen, ich glaube, dass das auf Bundesebene nächstes Jahr sehr, sehr interessant werden könnte.
Ich würde auch nochmal gerne auf die Interpretationen eingehen, insbesondere der Wahlwerbespots oder der Selbstinszenierung der AfD. Wenn wir über die Motive der Menschen sprechen, die die AfD wählen, dann sehen die meisten von uns, denke ich jetzt jedenfalls, Frustration mit aktueller Politik der großen Parteien als Grund. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, feiert sich die AfD selbst oder inszeniert sich die AfD selbst auch teilweise als Hoffnungspartei. Und mich würde interessieren, was zu diesem Wandel geführt hat. Man sieht es ja auch immer wieder in den in den, wie nennt man das, Wahlkampfveranstaltungen, nein, nicht Wahlkampf, auf den Wahlpartys, so. Ich beziehe mich jetzt konkret auf die in Brandenburg, dass diese Hoffnung stark vertreten wird. Wie wird sich das weiterentwickeln? Und ja, hat dieses Selbstverständnis auch Auswirkungen auf das weitere Wahlverhalten?
Hast du die Frage an jemanden adressiert oder als offene Frage
Ach
formuliert?
so, an Frau Reuschbach jetzt.
Okay, ich wollte schon.
Entschuldigung, das war in Bezug auf die
Okay.
Wahlspots und das Image. Und ich muss mich dann auch
Ja,
gleich verabschieden, leider. Das wollte ich nur kurz sagen.
vielen Dank. Aha, das, also die Beobachtung, glaube ich, muss man ein bisschen noch ausdifferenzieren. Es ist ja schon so, dass wir wissen, und ich habe nicht alle Folgen der Sommerreihe gehört, aber ein bisschen was, das ist, glaube ich, auch hier schon gewesen, dass wir tatsächlich inzwischen wirklich einen signifikanten Teil von Menschen haben, die die AfD wählen, weil sie überzeugt sind von dem, was an Positionen in der AfD vertreten wird. Das zeigen auch übrigens alle Nachwahldaten jetzt zu den drei Wahlen. Auch das ist eine Gemeinsamkeit. Die Zahl derer, die sagen, sie haben die AfD aus Überzeugung gewählt, ist höher als die Zahl derer, die sagen, ich habe sie gewählt aus Protest oder Unmut gegenüber den zum Beispiel anderen Parteien. Insofern, glaube ich, widerspricht sich das gar nicht. Also diese Hoffnungserzählung verfängt sowohl bei denen, die tatsächlich das, was an Einstellungen und Werten in der AfD vertreten wird, teilen, weil die eben tatsächlich darauf hoffen, dass zum Beispiel Institutionen der Demokratie geschädigt werden, dass es Umsturzfantasien gibt und dergleichen. Also da ist auch sozusagen so ein Hoffnungsmomentum drin. Und bei den anderen, die tatsächlich, sagen wir mal, vordergründig aus Enttäuschung oder Wut oder Unmut der AfD ihre Stimme geben, ist das natürlich auch ein Potenzial für Hoffnung. Nämlich Hoffnung, dass wenn die AfD stark wird, man sozusagen diesen anderen nicht nur eins auswischen kann, sondern tatsächlich vielleicht eine Politikveränderung herbeiführt. Das Interessante, finde ich, ist, dass es eben das erste Mal jetzt war aus meiner Wahrnehmung, und ich schaue mir die AfD jetzt schon eine ganze Weile an, dass man das auch in den Slogans, in der Bildsprache, in der Musik, dass man das wirklich in der Kampagne merken konnte. Das war bislang einfach überhaupt nicht so stark vorhanden. Da fährt irgendwie Höcke mit Jugendlichen durch Thüringen und macht eine nette Simson, also eine Mofa-Tour und so. Das sind ganz neue Bilder, die kannten wir so von der AfD nicht. Und das, finde ich, ist das Spannende daran.
Reicht dir das Aha als Antwort?
Also, und ich kann noch eine Sache ergänzen, kurz, sorry, ich will auch nicht so viel hier rumlabern, weil wir sind so viele Menschen, die alle reden wollen und ich kann leider auch nicht mehr ganz lange bleiben. Und zwar, weil du ja nach dem Wahlverhalten gefragt hast. Wahlverhalten ist natürlich eine ganz schön heikle Geschichte, auch in der Forschung. Also vielleicht kleiner Exkurs, Menschen zum Beispiel erinnern auch regelmäßig falsch, was sie überhaupt beim letzten Mal gewählt haben. Denken, ja, das muss doch jeder wissen, ist aber gar nicht so. Und Wahlverhalten ist wirklich ein ganz schwieriges Terrain. Ne? Wir unterscheiden so ein bisschen Partei, Programm, Person, was eigentlich Wahlentscheidung am Ende ausgelöst, aber wir können den Leuten auch nur sehr begrenzt, muss man ehrlicherweise sagen, in den Kopf gucken. Ja? Und was der AfD halt auffällt, ist, dass sie tatsächlich es geschafft hat, sie gibt es jetzt 11 Jahre lang, eine wirklich sehr gefestigte Gruppe hinter sich zu versammeln und die auch, ich nenne es mal, zu homogenisieren. Das heißt, wir sehen in Daten aus der Forschung, dass gerade die Wählerschaft der AfD von sich sagt, sie kann sich im Grunde gar nicht vorstellen, andere Parteien zu wählen. Die Zahl wird immer geringer in der Anhängerschaft der AfD, die sich vorstellen kann, vielleicht bei einer nächsten Wahl auch nochmal einer anderen Partei die Stimme zu geben. Und das heißt, die sind tatsächlich da mit dem, was an Positionen, an Werten, an Einstellungen in der AfD vertreten wird. Insofern, glaube ich, ist dieses Hoffnungsmotiv gar nicht richtig die Frage, ob man die noch kriegt, sondern jetzt kann ich an, oh je, ich glaube, es war TM, und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, anknüpfen. Spannend ist, ob sie damit und mit diesem im Grunde poppigen Extremismus, nenne ich es mal, womöglich es sogar schafft, neue Wählerschichten zu erreichen, denen diese Horrorbilder vorher quasi vielleicht zu krass waren, zu heftig in der Sprache, aber die jetzt sagen, hey, wenn da einer mit dem Motorrad durch Thüringen fährt, da geht die Sonne auf, da ist gute Laune, da ist Popmusik im Hintergrund, die sich davon vielleicht viel eher sozusagen anregen oder identifizieren können mit so einer Erzählung. Das würde ich sagen, ist eher das Risiko, das da mit drin steckt.
Aha, du guckst immer noch zweifelnd?
Ja, ich überlege nur, ob, aber das führt jetzt schon weiter, ob dieses Image auch also diese Identifikation weiter befeuert, also dieses Hoffnungsbild, es wird besser nur mit uns.
Aber also vielleicht ganz kurz, ich fand an der Stelle diese Bertelsmann Stiftung, wie hat die gemacht, diese Auftrag der SPD, die untersucht haben, SPD hat sich die Frage gestellt, warum, also wenn man die Wahlanalyse sich anguckt, ist es ja so, dass Personen, die quasi aus sozial ärmeren Haushalten mehr AfD wählen, also desto ärmer und desto bildungsferner, desto mehr AfD. So, und die SPD hat sich die Frage gestellt, woran liegt das, und hat einen Auftrag gegeben, 2 Soziologen in Berlin, die quasi das untersucht haben. Und deren Antwort ist eigentlich ganz interessant. Die haben mich rausgefunden und sagen, ja, es ist am Ende so, dass es immer noch ein sozialer Kampf ist, also quasi innerhalb der Arbeiterschicht soziale Ungleichheiten da sind. Die werden aber erstens anders geframed, also das Framing ist quasi einerseits, dass sie sagen, naja, der Schuld an diesen Unterschieden, sozialen Problemen ist einfach in dem Fall der Ausländer, ist die erste Antwort. Und die zweite Antwort, die ich super interessant fand, ist, das ist ein Kampf innerhalb der Schicht oder der Klasse, die man suggeriert. Also nehmt das Beispiel Bürgergeld. Wenn das Bürgergeld erhöht wird, stellt sich unter anderem Friedrich Merz hin und sagt, naja, wir müssen auf das Lohnabstandsgebot achten. Ne, dass bloß nicht die das bekommen, dann Bürgergeld bekommen, noch mehr haben als die arbeiten. Und genau da wird ein Kampf aufgemacht innerhalb dieser Klasse, den die AfD dann wiederum für sich nutzt und die SPD nicht für sich nutzen kann, weil sie es quasi nicht auf Kampf oben-unten bezieht, sondern auf Kampf innerhalb dieser Klasse. Das fand ich auch noch sehr interessant bei dieser Analyse, dass man quasi das auch nochmal so als Faktor so sehr der Ungleichheit mit dazu nehmen kann. Das passt jetzt nicht unbedingt zur medialen Darstellung, finde ich aber schon, erklärt so ein bisschen diese sozialen Ungleichheiten. Frau Schumacher, Sie können gerne ergänzen oder mich korrigieren, falls ich was falsch verstanden habe.
Ich wollte nur die Studie sozusagen nochmal nennen, weil ich die auch super finde. Also so die Spaltung innerhalb einer Gruppe, die eigentlich solidarisch miteinander sein müsste. Ne? Also ärmere Menschen sind eigentlich immer solidarisch mit Menschen, die auch arm sind. Und jetzt gelingt es aber da, so einen Spaltpilz reinzutreiben und im Grunde nicht mehr zu sagen, die Ärmeren müssten doch, wenn überhaupt, gegen die da oben politisieren, also gegen Menschen mit mehr Vermögen oder Eigentum oder so, sondern plötzlich politisieren die oder polarisieren die gegeneinander. Ne? Also man tritt sozusagen nach unten oder denen an, gegenüber, die eh wenig haben. Und die Kollegen, die da gerade genannt wurden, das sind Linus Westhäuser und Thomas Lux, von der Humboldt-Uni. Das sind zwei wunderbare Soziologen, die auch mit Steffen Mau, der Name fiel eben auch schon, das Buch Triggerpunkte gemeinsam geschrieben haben. Und die Studie ist erschienen bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und ist da auch im Open Access online und ist auch erst ein paar Tage alt. Also wer so nach Klassenbewusstsein, AfD und den Ostwahlen sucht, ich habe den genauen Titel auch nicht vor Augen, wird sie auf jeden Fall im Netz frei verfügbar finden.
Ich packe sie auch in die Shownotes und wem das nicht genug ist, am 11. November, also bei der nächsten regulären Ausgabe, wird Steffen mal auch hier im Podcast sein. Insofern, wir werden das noch vertiefen können. Ich habe jetzt einen Überblick leider verloren bei den ganzen Meldungen. Hat noch jemand direkt Bezug zu dem, was wir gerade aufgemacht haben? Sonst arbeiten wir die Liste ab. Dann gib ein kurzes Zeichen, Ilka, dann du zuerst. Gerne.
Genau, also ich glaube auf jeden Fall, dass in dieser medialen Image-Kampagne, dass da viel... Also, dass das wahrhaft ist, was Frau Reuschenbach da aufgemacht hat. Und ich glaube, dass es einfach ein strategischer auch Gedanke ist. Soziale Sicherheit war das wahlentscheidende Thema bei allen drei Wahlkämpfen kam am Ende raus und sich das positiv zu besetzen, ist sicherlich ein cleverer Move. Allerdings muss man dann nochmal sicherlich darüber damit differenzieren, was einmal das mediale Image ist und dann das Image, was man dann erlebt, wenn man dann zu diesen Wahlkämpfen und Wahlkampfterminen selber hingeht. Dort ist diese Hoffnungserzählung greift dann gar nicht mehr. Es ist eher so, dass damit angelockt wird. Dort vor Ort werden dann wieder die Ängste und die Wut auch gezielt triggert. Das ist sicherlich interessant, dass quasi die Hoffnungserzählung tatsächlich weniger als eine Vision genutzt wird, sondern eigentlich eher ein Weg hingeht, dann wiederum zu wirklich so diesem Dystopie-Erleben dann, wenn man aber in dem Moment ist, wo man sich als Menge auch spürt. Ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass wenn es ist auszuhalten, die Angst und die Wut und diese Dystopie, wenn ich mich nicht alleine fühle und wenn ich dann das Gefühl habe, sogar es gibt eine Erlösung aus dieser Angst und Wut, die mir präsentiert wird auf der Bühne, dann greift das tiefenpsychologisch unheimlich gut. Aber die Leute erstmal anzulocken, damit sie in der Menge zusammenstehen, braucht es eine Positiverzählung. Und ich glaube, das ist genau emotional sehr effektvoll und strategisch smart und auch keine Zufallsdynamik, die sich dort bei der AfD zeigt.
Danke. Gibt es noch weitere die zu dem Bereich? Sonst gehen wir die Liste einmal durch. Wir sind immer noch bei der ersten Frage, streng genommen.
Ja, ich würde noch ganz kurz was einbringen. Und zwar würde ich hinterfragen, dass die AfD-Wähler sich wirklich bewusst sind, was die Ziele dieser Partei sind. In einigen Bereichen, Sachen wie Migrationspolitik natürlich. Aber das kann man gleich damit verbinden, wer letztlich die AfD gewählt hat. Und zwar sind ja viele Sachen auch auf EU-Ebene gar nicht umsetzbar, die so planen oder die auch immer anprangern. Sachen wie Abschiebung ist einfach unfassbar schwer umzusetzen, beziehungsweise wenn man in der EU bleibt, eigentlich nicht möglich. Und deswegen denke ich, dass Personen aus niederen Schichten, die eine schlechtere Bildung genossen haben, auch weniger hinterfragen, was wirklich die Ziele der AfD sind und somit auch schlechter damit umgehen können und sich dann eben von diesem Populismus hinreißen lassen. Deswegen, natürlich würde man dann in der Umfrage nicht sagen, ja, ich habe die gewählt, weil ich wütend bin, wie es gelaufen ist und weil es einfach nur ein Protest ist, aber eigentlich sind das nicht meine politischen Ansichten. Ich denke schon, dass sie sich da auch hinterstellen, dass sie in so einer Umfrage dann natürlich auch dementsprechend die Sachen angeben. Aber ich würde wirklich hinterfragen, ob die sich bewusst sind, was die Ziele dieser Partei sind und was das für Folgen hat.
Glaube ich auch, dass das Bewusstsein da fehlt.
Ich ja angesprochen wurde, würde ich das auch als sozusagen letzten Take hier nehmen, aber dazu noch kurz sagen. Ich hatte ja so angedeutet, ne, Wahlverhalten ist echt tricky. Ja? Und eigentlich müsste man mit den Leuten genau das gegenprüfen. Ne? Man müsste alle, die sagen, ich habe AfD aus Überzeugung gewählt, dann mal konfrontieren mit Thesen und müsste fragen, wie stehen sie dazu? Ist das eigentlich überhaupt eine These der AfD? Wissen sie das? Also man bräuchte qualitative Begleitforschung, was ziemlich aufwendig ist und nicht so einfach, zumal die AfD-WählerInnen mit uns, also mit der Wissenschaft in Anführungszeichen, auch nicht so gerne sprechen. Also es ist auch gar nicht so einfach, wenn man AfD-Forschung machen will, zumindest auf der qualitativen Ebene, wirklich sozusagen ins Gespräch zu kommen mit diesen Menschen. Was ich aber ergänzen würde, ML, zu deiner Frage oder zu dem Hinweis, ist noch was anderes, und zwar, dass tatsächlich gar nicht so, es ist kein AfD-Spezifikum und es hat auch nicht unbedingt nur was mit wenig formaler Bildung zu tun, Menschen überhaupt wissen, was sozusagen die Forderungen, die Parteien so aufstellen, eigentlich auslöst. Wir kennen das, dazu gibt es auch viel Forschung, zum Beispiel aus ökonomischen Einschätzungen, dass Menschen sich chronisch ökonomisch falsch einschätzen. Also sie denken, sie sind reicher, als sie sind, oder sie denken, sie sind ärmer, als sie eigentlich sind, wenn man sozusagen die Gesamtgesellschaft mal durchvermessen würde. Und wenn ich jetzt denke, ey, ich verdiene ja eigentlich mega gut und dann bin ich ja auf Transferleistungen des Staates gar nicht angewiesen und wähle deshalb eine Partei, die sowas auch ablehnt. In Wahrheit bin ich aber ökonomisch eigentlich Teil einer Schicht, die sehr wohl staatliche Transferleistungen braucht, zum Beispiel auch sowas wie Elterngeld, ist auch eine staatliche Transferleistung, sind nicht immer nur Sozialleistungen. Dann sozusagen habe ich auch schon eine Fehleinschätzung. Und wir wissen, dass das ganz häufig passiert und nicht nur bei der AfD. Wir wissen aber, dass es bei der AfD sich sozusagen besonders verschärfend auswirkt. Also wenn nämlich die AfD suggeriert, sie mache zum Beispiel Wirtschaftspolitik für sogenannte kleine Leute, in Wahrheit aber die wirtschaftspolitischen Forderungen der Partei das Leben der kleinen Leute noch erschweren würden, dann reden wir natürlich vor allen Dingen über die Frage, wie können wir dem besser vorbeugen? Und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, was eine Lehre ist, ganz bestimmt aus diesen drei Wahlen insgesamt, ist, dass die Parteien sich fragen müssen, wie sie ihre Wählerinnen und Wähler wieder stärker mit den inhaltlichen Forderungen auch in Kontakt bringen. Nicht nur mit Personen, nicht nur mit irgendwie einem Drei-Punkt-Plan auf einem fancy Plakat, sondern wirklich und auch gerne über Social Media Inhalte mit den Menschen ins Gespräch kriegen. Und andererseits sind wir, also die Wissenschaft, die Medien, die Berichterstattung, aber auch die politischen BildnerInnen, schulisch, außerschulisch, glaube ich, auch nochmal aufgefordert, uns zu fragen, hey, wie viel zum Beispiel ökonomische Bildung brauchen wir denn? Oder wie viel europapolitische Bildung brauchen wir eigentlich? Ne? Du hast zu Recht angesprochen, ganz viele Sachen sind eigentlich EU-Recht. Das lässt sich national gar nicht lösen. Aber wer weiß denn das überhaupt? Und wer kennt dieses EU-Recht? Ne? Wer kennt sich damit aus? Da würde ich bei mir sofort sagen, wenn mich da jemand fragt, muss ich auch direkt nachgucken. Da kann ich nicht aus der Hose heraus sagen, ey, klar, weiß ich. Ne? Und das, glaube ich, sind Fragen, wenn man mal so ein bisschen weg will von den einzelnen Wahlergebnissen, so die großen Fragen, was nimmt man auch mit aus solchen Wahlen, die uns vielleicht in den nächsten Jahren noch viel mehr beschäftigen werden. Denn ich würde vermuten, sowohl das mit dem EU-Recht als auch die Komplexität von Ökonomie werden leider nicht weniger. Und auch wenn das jetzt kein cooler, sozusagen euphorischer Zukunftssatz ist, würde ich mich trotzdem mit dem Satz gerne aus der Runde verabschieden. Auch ganz nochmal danken für die Einladung.
Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie uns unterstützt haben. Ja, und bis bald.
Ich komme gerne wieder.
Ja, das freut uns. Wir haben es einmal schon nicht geklappt. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Umso besser. Gut. Ja, dann nehmen wir das Gesagte wieder auf. TM, du wolltest ganz kurz, du hast schon reagiert quasi auf ML. Willst du nochmal ganz kurz? Und dann würde ich vorschlagen, versuchen wir mal die Reihe nochmal abzuarbeiten.
Ja, danke, dass ich die Gelegenheit bekomme. Ich wollte darauf tatsächlich kurz eingehen, weil ich glaube, dass es zum einen mit einem fehlerhaften Bild von dem, was die Partei eigentlich will, zusammenhängt. Das merke ich auch immer wieder bei uns an der Schule, wenn man über die politische Ausrichtung eigentlich redet. Und wie schon gesagt, zum anderen mit einem fehlerhaften Selbstbild zusammenhängt. Also diese zwei Aspekte sind ganz, ganz entscheidend. Dieses fehlerhafte Selbstbild von wegen, ich profitiere doch, wenn die FDP die Steuern senkt, das ist halt ganz oft nicht der Fall, dass man sich sozusagen selbst irgendwo sozial einordnet, wo man tatsächlich gar nicht befindlich ist, wo man ganz weit weg von ist. Und diese Kombination, die halte ich für extrem, extrem gefährlich, weil man sich der Konsequenzen seines Handelns und vor allem der Konsequenzen seines Wahlverhaltens absolut nicht bewusst ist. Und das sieht man gerade bei diesen populistischen Extremen wie der AfD oder dem BSW, wo eben nicht bewusst ist, dass die aus der EU austreten wollen, dass das wirtschaftlich extrem negative Folgen hätte, wenn wir nicht mehr diesen Absatzmarkt hätten für unsere Produkte, dass wir sicherheitspolitisch extreme Probleme hätten, wenn wir aus der NATO austreten, dass die Steuerpolitik, die die AfD anstrebt, garantiert nicht positiv für die Armen ist, sondern eher die Reichen entlastet, also die Hochvermögenden, zu denen man in der Mittelschicht ganz sicher noch nicht gehört. Also wir reden hier von den wirklich Hochvermögenden. Und diese Dinge, die sind weitgehend einfach nicht bewusst. Und das zeichnet sich ganz, ganz stark im Wahlverhalten ab und das zeichnet sich auch ganz, ganz stark im politischen Diskurs ab, zumindest was ich bei uns an der Schule beobachtet habe.
Danke, TM. Gibt es dazu noch weitere Punkte? Sonst gehen wir die Reihe einmal nochmal kurz durch. Wir sind ja eigentlich immer noch per Ausgangsfrage, ja? Bitte, bitte.
Also ich hätte einen Punkt, der daran so ein bisschen anknüpft. Sowohl an TM als auch an ML. Ich finde, die haben beide sehr gute, ja, sehr wirklich richtige Punkte gesagt, dass eben die, vor allem die jüngeren Menschen sich kaum noch damit beschäftigen, was wirklich, oder immer weniger damit beschäftigen, was für Kerninhalte und was für Ziele die AfD wirklich vertritt, weil diese Menschen, diese jungen Leute, das habe ich vor allem auch bei uns an der Schule, wie TM schon korrekterweise gesagt hat, die sehen eben meistens wirklich nur die Person der AfD, die natürlich auch, also die Person zum Beispiel jetzt bei uns hier Marlon Deter in dem Fall, solche Personen versuchen da natürlich immer extrem sympathisch zu den jungen Leuten zu sein und mit denen zu reden und auf die einzugehen. Und das ist natürlich ein Teil der Inszenierung, was ja für uns alle offensichtlich ist. Aber ich glaube, dass einfach viele von diesen jüngeren Menschen das einfach gar nicht verstehen und nicht sehen, nicht klar trennen können, was Inszenierung ist und was wirklich hinter dieser Partei und hinter diesen Menschen wie beispielsweise Marlon Deter oder auch anderen steckt. Das können die gar nicht identifizieren. Und da würde ich an der Stelle nochmal ein Beispiel auch bringen, was nochmal zeigt, was die AfD denn beispielsweise in Parlamenten anrichten kann. Und zwar dieses brandaktuelle Beispiel aus Thüringen, wo wir ja diese konstituierende Sitzung des Landtags hatten. Da haben wir ja gesehen, dass dieser Treutler von der AfD, der ja Alterspräsident war, wirklich alles in seiner Macht Stehende dort in seiner Funktion versucht hat, um den ganzen normalen parlamentarischen Prozess so weit wie es geht zu blockieren und wirklich alles Demokratische, was dort hätte ablaufen sollen, zu blockieren und dazu beizutragen, dass es so nicht durchgesetzt werden kann. Und da finde ich, hat dieser Andreas Bühl von der CDU auch ganz richtige Worte gefunden, auch wenn ich sonst der CDU bei wenigen Dingen wirklich zustimmen kann. Aber er hat da entgegnet, dass die AfD von Machtergreifung träumt und dass das im Prinzip das ist, was sie da tun. Und ich finde, damit hat er wirklich genau den Punkt getroffen in dem Fall. Also im Thüringer Landtag hat man wirklich einen Vorgeschmack bekommen darauf, dass die AfD eigentlich wirklich nur Chaos stiften kann und nicht zur Lösung der Probleme beiträgt. Und das ist das, was wir meiner Meinung nach auch in Zukunft in den Landtagen, vor allem in Thüringen und Sachsen und auch in Brandenburg, immer mehr sehen werden, solche ähnlichen Fälle, dass das weiter zunehmen wird.
Weißt du, was mein Problem damit da ist, noch als weiteres, dass dann um das Ganze herum so seine eigene Wirklichkeit gebaut wird. Also es ist ja nichts Überraschendes in Zeiten von Filterblasen, aber jetzt am Beispiel Thüringen ist mir das, also jetzt kann man die Plattform X sowieso nur noch für Abschaum und für Dreck nehmen, aber man hätte sich mal die Tweets darunter angucken müssen, als dieses Urteil dann vom Verfassungsgericht gefällt worden ist und dann natürlich sofort mantraartig gesagt worden ist, ja guckt mal, wer da drin sitzt, dann hat man diese Liste, wer von welchen Parteien vorgeschlagen worden ist. Dass da ein Verständnis von Gewaltenteilung und Rollenübernahme nicht mehr da ist, das ist dann das eigentliche Problem, was dann korrespondiert mit so einem eigenen Weltbild, was in diesen eigenen, den speziellen Filterblasen sich dann noch kondensiert und verstärkt. Und wenn wir die nicht durchdringen können, und meines Erachtens, wir sprechen ja gleich noch über Lösungen irgendwann mal hier, dann weiß ich nicht, wie man die durchdringen möchte, weil das ist eigentlich dann das nächste Problem, weil man da in Menschen ja gar nicht mehr rankommt. Die haben ihre eigene Wirklichkeit schon um sich herum gebaut. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Schwierigkeit, die ich so aus persönlicher Sicht ergänzend sehe. So, ich würde das nochmal ganz kurz ML das Wort erteilen, weil sie, glaube ich, reagieren möchte. Und dann gehen wir kurz nochmal zu CS und Hans und dann versuchen wir mal, vielleicht nochmal so einen Schwenk Richtung Lösung zum Ende zu bekommen. Ich fände es schön.
Ja, vollkommen richtig. Ich wollte reagieren und zwar hatten wir ja die Juniorwahlen bei uns an der Schule und da habe ich mich auch mit Marlon Deter unterhalten natürlich, mit allen Kandidaten, weil daraufhin dann eine Debatte folgte. Und was ganz interessant an Marlon Deter war, dass er vollkommen souverän seinen Standpunkt versucht hat zu erläutern. Also man hat richtig gemerkt, wie Sie auch gerade beschrieben hatten. Aus meiner Sicht war das natürlich kompletter Quatsch. Aber er war komplett in seiner Welt drinne. Und das, was er gesagt hat, war für ihn natürlich vollkommen richtig und vollkommen normal. Und teilweise wurden dann Schüler, die halt ringsrum standen, da auch so mit reingezogen. Weil wenn man eine Person hat, die da steht und das vollkommen überzeugt von ihrem Standpunkt ist und Argumente bringt, die schon irgendwie zusammenpassen, dann glaubt man das. Also man wenn man aufhört zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich wahr, dann geht man damit. Zum Beispiel hat er jetzt zu mir gesagt, dass wir an den Schulen gezwungen werden zu gendern. Und ich habe ihm so angeguckt und habe mitgenickt und war so, nee, werden wir nicht. Das ist ja totaler Quatsch. Aber es war halt eine Sache, die seinen Standpunkt unterstützt hat und die in seinem Kopf real war und wahr war. Und wenn man dann standen halt andere Schüler ringsrum, die haben das geglaubt und die waren so, ja, wir werden gezwungen zu gendern, aber die wurden gar nicht gezwungen zu gendern. Und in dem Moment, in dem sie dann so den Bezug zur Realität verlieren und auch den Bezug zu sich selbst verlieren und sich halt einfach auch nicht mehr selber hinterfragen, was es jetzt davon war, was es nicht war, dann geraten die halt auch in diese, ich sag mal, Scheinwelt mit rein, in diese Bubble, wo das in sich alles stimmig ist, aber nicht unbedingt mit der wirklichen Erfahrung übereinstimmt. Und das ist vielleicht auch ein Lösungsvorschlag, um gleich mal überzuleiten, dass man mehr aufklärt, dass man die Kinder auch mehr dazu bringt, selber nachzudenken und zu hinterfragen, dass sie nicht alles glauben und dass sie vor allem sich selbst dann auch treu bleiben.
Es tut mir ganz so leid, da muss ich auch reingrätschen, weil das ein super Punkt ist, den du ansprichst. Ja, wir kommen hier noch zum Ende, okay? Weil ich mir tatsächlich aus Interesse, weil damals vor 4 oder 5 Jahren, Herr Kabisch, gab es bei uns im Jahrgang auch eine Juniorwahl. Und es hat mich interessiert, wie es denn diesmal aussah. Und jeden, der das interessiert, kann das tun auf der Website unserer Schule. Es ist nämlich... sprachlos machend.
Erschütternd?
Erschütternd, ja. Ich glaube, ich habe damals dann AHA gleich auch den Link weitergeschickt. Und dann haben wir da zusammen drüber geschaut. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man tun sollte. Mal und Dieter haben, glaube ich, fast alle vom Politikgeflüster-Podcast Bekanntschaft gemacht oder machen müssen. Ist ein sehr interessanter Mensch. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Scheiße, Zeit. Ach so, ja, ich hatte nur kleiner Side-Fact. Tatsächlich haben sich alle, ich habe da drauf geachtet, hat kein einziger, das ist ja nicht überraschend, AfD-Politiker, der irgendwas bei den Wahlen irgendwie zu seinem Ergebnis gesagt hat, gegendert. Und es ist mir sofort aufgefallen, weil ja viele andere aus anderen Parteien das machen. Und am Ende des Tages fände ich das so schön, wenn die AfD-WählerInnen das blicken würden, wie wichtig das ist und dass niemand einen dazu zwingt, aber dass einfach Akzeptanz wichtig ist, weil zwingen kann man sowieso nicht, das soll es auch nicht geben, meiner Meinung nach, das ist aber ein anderes Thema. Ich höre jetzt auf zu reden.
Ja, tatsächlich war die Frage zum Gendern auch die erste, die er mir auch gestellt hat. Wo ich dann gesagt habe, wenn das die erste
das
Frage
ist,
wenn
wir
über Bildungspolitik sprechen, die erste Frage, die er mir stellt, tatsächlich die ist. So, und dann war aber meine Antwort, glaube ich, nicht zufrieden, als ich ihm klar gemacht habe, dass mir das relativ egal ist. Jeder kann das so halten, ja, wie er möchte. Und niemand wird dafür bestraft. Das, glaube ich, hat sein Weltbild eh kaputt gemacht, weil er der festen Überzeugung war, weil ich in dieser besagten Einladung mir erlaubt hatte zu gendern an einer Stelle. In der E-Mail an ihn gender ich ja schon gar nicht mehr. Naja. Andere Geschichte, aber macht ein bisschen klar.
Wichtigere Probleme in diesem Land.
Deshalb.
Ja, aber es gibt dieses eine richtig schöne Video, wo ein Kind einen AfD-Politiker interviewt, ich weiß gerade nicht mehr, wer es ist, und der AfD-Politiker sagt zu ihm, ja, wir wollen durchsetzen, dass mehr deutsche Lieder gesungen werden und mehr deutsche Gedichte gelernt werden in den Schulen, und dann guckt das Kind ihn an und fragt ihn, ja, was ist denn ihr lieblingsdeutsches Kulturlied, und ihm fällt einfach keins ein. Und genau das ist für mich dieses Argument mit dem Gendern. Es ist einfach ein Ding, worüber die sich aufregen, aber eigentlich glaube ich, das ist tief in deren Herzen, dass sie wissen, dass es eigentlich ziemlicher Quatsch ist.
Kropala war der Befragte, oder? Glaube ich.
Das kann sein.
Ja, Hans Jagd, siehst du? Habe ich mir richtig gemerkt. Gut, ich würde vorschlagen, wir machen die Runde noch schnell rund und dann lass uns nochmal Richtung Lösung gehen. Elle hat schon angekündigt, aber darüber müssen wir wenigstens nochmal kurz sprechen, sonst ganz schlecht. So, CS, du hast ja zu lange gewartet. Los.
Und zwar, ich würde mal was sagen zu den AfD-Wählern. Also ich glaube einerseits, dass sie eine ziemlich starke Abwehrhaltung momentan gegen allem anderen haben. Bei der BS sieht man auch, dass so die einzige Partei, gegen die diese Abwehrhaltung jetzt nicht wirklich wirkt, weil sie in letzter Zeit nicht regiert hat, weil sie eben eine relativ neue Partei ist. Und auch nochmal zu Junior, weil ich würde sagen, dass das Ergebnis und vor allen Dingen die AfD-Wahlbeteiligung dort dachten ist, da, was ich jetzt gemerkt habe, auch viele junge Leute das einfach auch als Witz sehen, die AfD zu wählen. Also wenn man sich mal mit Mona Dehler unterhalten hatte, Pause, in den 20 Minuten, die wir hatten, dann hatte ich zumindest auch viele kleine Kinder darin gesehen, also so 7-Klässler bis 5-Klässler, die sich an einem so ein bisschen vorbeigedrängt haben, um ich mach's mal Fragezeichen oder in Anführungszeichen AfD-Merch, also die Parteiprogramme und so weiter, sich zu nehmen, dass sie sagen, warte, ich nehme noch eins, mein Freund. Das ist in dem Moment so, die AfD hat in dem Moment ein verbotenes Image und dadurch wirkt sie cool und wirkt sie spannend, vor allen Dingen für sehr, sehr junge Leute, aber leider auch für Leute in meinem Wahlkampf, meinem Jahrgang, Entschuldigung. Und daraus entwickelt sich natürlich auch so eine Blase, aus der auch gleich sich ergibt, dass links oder irgendwas anderes Negatives.
Ich finde das Ergebnis übrigens nicht so schockierend. Also klar hätte man andere Zahlen nicht gewünscht, aber es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Guckt euch die Ergebnisse im Wahlkreis an, die sind ziemlich exakt gleich. Im Vergleich zur Europawahl ist die AfD sogar in der Schule schwächer geworden. In der Erststimme war sie entsprechend nicht so erfolgreich, wie sie sich vielleicht selbst erhofft hat. Insofern, klar, kann man da Warnzeichen sehen, darüber Möglichkeiten sprechen wir ja gleich nochmal. Aber ich würde jetzt nicht mit der roten Fahne schon und der weißen Fahne winken und sagen, hier, alles ist vorbei, so ist es nicht. Auch wenn man sich anders wünschen würde, ganz klar, das würde ich gleich in Abrede stellen. So, Hans, du hast lange genug gewartet, ich bin gespannt auf dein großes Ausholen jetzt.
Nee, gar nicht großes Ausholen. Im Grunde ist es nochmal eine Replik auf das oder ein Anknüpfen an das, was Julia Roschenbach gesagt hat, was ich sehr interessant fand, dass sie sagte, eigentlich die Selbstpräsentation, Inszenierung der AfD verändert sich. Das werden wir bestimmt im nächsten Jahr dann noch verstärkt erleben, weg vom Dystopischen hin zur dem Morgenrot entgegen, wenn man so will, zum Hoffnungsträger. Und das ist, ich bitte jetzt mal die, die es können, 15 Jahre zurückzudenken. Mit welchen beiden Begriffen hat Obama seine Präsidentschaft gewonnen? Das war Hope und Change. Und es ist exakt das, wie in einer im Grunde pervertierten Form die AfD jetzt sozialpsychologisch diese beiden Begriffsebenen zu besetzen versucht. Nämlich Hope, wir sind die Hoffnung, und Change, es muss sich etwas ändern. Und in dieser Kombination von Hoffnung und Veränderungsnotwendigkeit, da ist dann auf einmal die Möglichkeit, das Dystopische wieder mit als harten Kern weiterzuführen, nämlich zu sagen, die Altparteien, die bleiben ja die Altparteien, die haben es alle verkackt. Die haben es alle verkackt. Die verdienen nichts anderes, als dass sie in die Wüste geschickt werden. Und die Hoffnung auf den Wechsel, der jetzt nötig ist, das präsentieren nur wir. Und das konnte die AfD in der Vergangenheit so gar nicht präsentieren, weil damit eine Partei, eine Organisation überhaupt gesellschaftlich in diesen Status kommt, dass sie als kollektiver Hoffnungsträger für große Veränderungen angesehen wird, braucht man etwas, das ist ein bisschen wie in der Kernphysik, du brauchst eine kritische Masse, damit Kettenreaktionen in Gang kommen. Und das gilt in der Politik und in der Sozialpsychologie auch. Und die AfD hat mittlerweile diese kritische Masse erreicht als Organisation und in den Erfahrungen und im Überdruss eines relevanten Teils der Wählerschaft, vor allem dann auch in der jüngeren Generation, so dass sie jetzt mit diesem Modell Hope und Change im nächsten Jahr vermutlich ziemlich erfolgreich wird antreten können. Und wenn wir dann auch schon drüber reden, wie reagiert man denn darauf, wenn man das nicht unbedingt hinnehmen möchte, dann glaube ich, bin ich sehr bei Julia Reuschenbach, da nützt es nichts. In dem Moment, wo die AfD die Dystopie als alleiniges Merkmal fallen lässt und sich als Hoffnungsträger präsentiert, da nützt es wenig, die Dystopie als dunkle Vision aufzugreifen, auch wenn das alles ganz schrecklich ist und Thüringen, der Landtag, hat ein Beispiel geliefert, sondern da muss man dann wirklich in die Details gehen und sagen, gut, was haben die anzubieten, wie sieht Politik aus? Also da muss man in den Infight gehen und das wird schwierig genug.
Gut, NL, zweites Mal.
Ja, vielen Dank. Mir wurden schon ganz viele Vorlagen zum Anknüpfen geboten. Ich wollte erstmal noch einwerfen, dass ich die Ecke Malondeta bei unseren Gesprächsrunden eher verbal laut fand, anstatt konstruktiv und kommunikativ. Und wollte in der Hinsicht auch nochmal auf das Bekenntnis, ich wollte gerade fast sagen, zum AfD glauben. Ich glaube, es ist auch mehr Glauben bei den Menschen als Wissen. Und es kommt so ein bisschen zum Schluss, dass ich die Medienpräsenz sehr stark beobachte und auch eben die, nicht nur die Präsenz, die von der AfD selber ausgeht, sondern eben auch von den Menschen, dass die eben sich total im Internet zusammenscharren und sich dann vielleicht auch untereinander bilden, weiterbilden, vernetzen. Und man hat irgendwie mittlerweile in jeder Kommentarspalte blaue Herzen und irgendwie Kommentare. Und ich glaube, dass diese Präsenz legitimiert damit einfach die AfD, weil die Leute sagen, naja, sie hat ja mehr Aufmerksamkeit. Und was Aufmerksamkeit hat und durch die Medien geht, kann ja per se erstmal nicht schlecht sein, weil sonst würde ja keiner darüber berichten oder sonst würden ja alle Kommentare gelöscht werden. Und das finde ich halt persönlich so kritisch. Und damit würde ich mich übrigens auch, Entschuldigung, verabschieden.
Schön, dass du Gast gehört hast. Ich glaube, du bist dauerhaft dabei nach den zwei Meldungen heute. Das freut uns.
Dankeschön, wir hören uns.
Ja, natürlich, mit Sicherheit.
Ja, bitte, bitte, bitte. Ich würde mich richtig freuen.
So, alle nett zueinander hier heute, mein Gott. Zwei kleine kurze Ergänzungen noch. Also erstmal zu dem, was NL gerade gesagt hat. Ja, volle Zustimmung. Ich glaube aber, das haben wir hier schon oft besprochen. Ich denke auch wieder zurück
in die Folge. Ja, haben wir in den anderen Folgen auch schon sehr viel drüber gesprochen.
Genau, ich denke auch an die Folge mit Marcel Lewandowski zurück. Da haben wir ja sehr viel über Social-Media-Strategien und Rechtspopulismus gesprochen. Und letztlich ist es einfach so, die AfD und damit ihre Followerschaft hat verstanden, wie Social-Media funktioniert. Und dementsprechend haben die da eine Oberhand. Das ist ja nichts Neues. Vielleicht noch ganz kurz zur eigentlichen Ausgangsfrage vor einer Stunde und 10 Minuten. Die war ja eigentlich so die Frage nach den Gemeinsamkeiten und wir haben ganz viele Sachen angesprochen, ging es ja auch hin und her, alles okay. Eine Sache würde ich noch kurz ergänzen, die wurde schon angedeutet, aber ich will es nochmal genannt haben. Also es ist ja gerade eine große Diskussion um diese Frage des taktischen Wählens. Das ist jetzt in Brandenburg besonders akut geworden, würde ich mal sagen, weil auch durch die Strategie, die gefahren worden sind, hier natürlich dieses taktische Wählen besonders deutlich geworden ist. Also nochmal diese Studie zitiert, ne, 75% der Wähler der SPD in den Umfragen stimmen der Aussage zu, ich würde die SPD sonst nicht wählen, ich habe sie nur gewählt, um die AfD zu verhindern. Das spricht viel über die Frage natürlich, warum ich Parteien wähle und welche Interessen dahinter stecken. Und das wiederum hat die SPD ja auch in Brandenburg mit dieser angesprochenen Kampagne ganz stark gefahren. Also hier diese Kampagne, wer eine Glatze will, muss Voigt wählen zum Beispiel. Das war natürlich bewusst auch in seiner äußeren Darstellung, ne, rhetorisch entsprechend, in dem Bereich wertend. Und das sei nochmal besonders deshalb genannt, weil dieses taktische Wählen, jetzt am Beispiel von Brandenburg, da gibt es jetzt eine Analyse der Uni Potsdam, die ich gerne auch verlinke, dazu geführt hat, dass natürlich die SPD hier stärkste Kraft geworden ist mit knappem Abstand. Allerdings dadurch die Grünen rausgefallen sind, weil die Grünen halt ihr Direktmandat nicht geholt haben in Potsdam, wo jetzt Kollegen mir heute gesagt haben, es war gar nicht so eng, wie es vorher hieß, aber sei wie es sei. Und damit am Ende eine mögliche Koalition auch verhindert haben, weil natürlich die CDU will gerade nicht, ich weiß, aber grundsätzlich, dass eine mögliche Fortsetzung der Kena-Koalition gewesen wäre. Will damit sagen, dieses taktische Wählen, was jetzt hier auch der SPD sicherlich manchen Erststimme mehr gebracht hat und damit diese Verzerrung in der Zweitstimme nicht herbeigeführt hat, die vorher manche gesehen haben, hat aber andersrum dann geführt, dass wir eben einen viel kleineren Landtag haben und damit auch die AfD aktuell die Sperrminorität hat in Brandenburg. Jedenfalls, wie sie glaube ich, auch in Thüringen hatten und Sachsen nicht, aufgrund der Linken. Und das sei auch nochmal als Sache mit am Horizont betrachtet. Ne? Wir haben immer schon über Stimmsplitting gesprochen und Erst- und Zweitstimme, ich wähle Koalition, ja. Ich glaube, wir haben in diesem Wahlkampf nochmal eine neue Bedeutung bekommen von einer Mehrheit, die Demokratie verteidigen will, mit Konsequenzen, die uns dabei vielleicht nicht immer so richtig bewusst sind, weil in dem Fall führt zu einer schwierigen Koalitionsbildung. Wir haben schon über die Folge der BSW, glaube ich, insgesamt gesprochen. So, TM, ich gebe dir nochmal ganz kurz das Wort und dann lasst uns nochmal zum Schluss über Lösung sprechen. Endlich.
Also ich wollte ganz kurz auf dieses taktische Wählen Bezug nehmen. Das war natürlich äußerst präsent und ich möchte darauf eingehen, dass nicht nur, also ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, gleich in meiner ersten Assoziation, dass sich die SPD zu Tode gesiegt hat, weil nicht nur haben die Grünen kein Direktmandat in Potsdam bekommen, auch hat es für BVB Freie Wähler nicht gereicht. Das wäre ja auch, sage ich mal, ein Kandidat gewesen, mit dem die CDU sich vielleicht auch hätte eine Koalition insgesamt vorstellen können. Und auch die Linken haben es nicht geschafft. Also das ist, finde ich, ein Muster, was sich aber in allen drei Landtagen abzeichnet, dass die Landtage an sich von der Vielfalt an Parteien, die es in die Landtage schaffen, massiv kleiner geworden sind. Also BSW ist natürlich überall neu hinzugekommen, aber dennoch fliegen so viele Parteien aus den Landtagen, dass einfach das Spektrum kaum flächendeckend vertreten werden kann, wie es im Bund vielleicht vertreten ist oder vertreten wird. Und das, denke ich, wird auch die Politik sehr weit prägen, was die nächsten Jahre angeht. Also jetzt mal, egal welche Koalitionen zustande kommen, dadurch, dass dieses Spektrum kleiner wird, die Linke quasi mit diesen Niederlagen im Osten meines Erachtens nach komplett abgeschrieben werden kann und FDP und Grüne eben aus diesen Landtagen fliegen, verschiebt sich das Gewicht auf Landesebene extrem, extrem in eine viel eingeengtere Richtung, was die Menge an Parteien angeht.
Ja, Fragmentierung, sagt der Politikwissenschaftler immer dazu, wie fragmentiert ein Parteiensystem ist. Ehren, bitte.
Ich würde darauf anknüpfen, wenn wir jetzt über Potsdam reden, wo ich ja nun mal wohne, nochmal aufgreifen, dass ich es total spannend finde, wie Wahlkampf betrieben wurde und wie plakatiert wurde. Also das Bündnis Sarah Wagenknecht hat einfach genau dieselben oder die gleichen, whatever, Plakate aufgehängt wie bei der letzten Wahl. 1:1. Und war mega erfolgreich damit. Die SPD hatte sehr prägnante, einfach zu merkende Plakate. Halt viel mit Woidke, was ja klar ist. Gut, dass sie jetzt diesmal nicht Leon Troche irgendwie einschränken mussten und ihn irgendwie abmahnen mussten, weil er seine eigenen Plakate aufgehängt hat. Ist jetzt natürlich weggefallen, aber naja. Ich fand tatsächlich, dass die Grünen relativ schwache Plakate auch aufgehängt haben, persönlich, subjektiv in Potsdam. Ich kann mich an wenig erinnern, an wenig Gesichter auch erinnern. Klar, Marie Schäfer, aber irgendwie ist es zumindest in meiner Wahrnehmung ziemlich untergegangen. Und die AfD-Plakate, gut, die erkennt man nun mal. Das sind meistens die mit den Farbbomben drauf in Potsdam. Nee, Spaß beiseite, die sind natürlich auch relativ prägnant. Und ich meine, worüber wir jetzt noch gar nicht, glaube ich, geredet haben, dass die FDP nicht mal 1% geholt hat, finde ich auch stark auf jeden Fall. Zeigt für mich auch eine starke Niederlage. Ich finde es so toll, dass ich das jetzt einmal kurz ansprechen wollte. Die Plakate waren auch sehr wild. Also Sion Braun, wer auch immer in ihrem PA-Team ist, bitte feuern Sie es einfach komplett, weil der Spruch Braun wählen, Sion Braun, dann doch schon vielleicht ein bisschen drüber war.
Na gut, die Klischees haben sie alle bedient, ne? Denke an Woidke, aber ja. JV?
Nee, ich wollte nur nichts inhaltlich sagen, ich wollte nur ganz kurz EN darauf hinweisen, dass er Zürn heißt. Nur mal kurz als Hinweis so.
Dann Zürn. Das ja, wollte ich jetzt natürlich genau, nicht unterschlagen. Ja. Ich dachte Sion.
Sehr wichtig. Übrigens für alle Nicht-Brandenburger, Marie Schäfer, die diese Kampagne vom Kompakt-Magazin finanziert bekommen hat, ne, diese taktische Wählen, alle, das den Begriff gehört hat, dieses taktische Wählen, dieser Begriff ist vom Kompakt quasi entschaffen worden, die da analysiert haben, welche Chancen die in den Wahlbezirken haben letztlich und sie da ganz stark mit gepusht haben. Sie hat es trotzdem nicht geschafft.
Herr Kapsch, war es nicht Campact?
Campact, ja, nicht Compact ist das
Compact wäre jetzt nicht
und
so gut.
Campact, ja, also Campact.
Ja, nicht Compact.
Ja. Wir haben es korrigiert, danke. Ich finde die auch begrifflich so nah, ich hätte mich nie so benannt, aber ist ja auch wurscht, geht mich nicht an. Ja. So, ML, und dann kommen wir zu den Lösungsmöglichkeiten.
Ja, ich würde da noch ganz gerne anknüpfen und das Wahlplakat von der CDU, von Saskia Ludwig hier in Werder, ansprechen, weil ich es echt auch total schwach fand, insgesamt die Wahlplakate dieses Mal. Und ich habe in Potsdam ein beschmiertes Plakat gesehen, was ich sehr zutreffend fand. Also ich glaube, bei Saskia Ludwig steht sonst drauf Frieden, Freiheit, Familie. Und wurde das Plakat in Potsdam beschmiert mit Friede, Freude, Eierkuchen. Fand ich sehr treffend und ich finde, da wurde auch gute Arbeit geleistet, wie auch in Potsdam dann da draufgeschrieben wurde mit Promille bei dem Kandidaten für die CDU, weil er betrunken erwischt wurde. Also da ist in Potsdam, wie du schon gesagt hast, auch mit den Farbbomben auf den AfD-Plakaten ist da auf jeden Fall gut rangegangen worden.
Gut, dann, wir haben nur einen großen Teil geschafft von dem, was wir eigentlich schaffen wollten, aber immerhin, wir haben auch ein bisschen Ausblick hier auf die Bundespolitik genommen. Trotzdem würde mich zum Schluss nochmal diese Frage interessieren. Also, ist so eine zweigeteilte Frage. Also, erstens, hat die SPD jetzt in Brandenburg, ich glaube, ich habe es auch von der CDU in Thüringen zumindest auch gehört, alle haben gesagt, ja, ein Weiter-so kann es nicht geben. Wir müssen uns irgendwie ändern. Es muss eine Änderung geben. Und gleichzeitig habe ich von niemandem bisher eine Lösung gehört. So. Also die Frage, die man sich ja stellen muss, ist, wenn man jetzt wirklich aktiv etwas gegen diesen Rechtsruck in der Gesellschaft mit all den Ursachen und Problemen, die wir heute besprochen haben, machen möchte, dann muss sich ja irgendwas politisch ändern. Und meine Schlussfrage an euch wäre so ein bisschen, oder die Schlussfrage an die Runde, was auch immer Schluss bedeutet, wäre quasi dann so ein bisschen der Punkt, seht ihr konkrete Möglichkeiten, wie man darauf politisch reagieren sollte? Weil das ist ja so ein bisschen den Blick, den man gerade überall hört und sich wünschen würde. JV, du kannst gerne beginnen.
Ja, also ich würde das aus zwei Perspektiven sozusagen mal betrachten, und zwar einmal aus einer politischen Perspektive und einmal aus einer kommunikativen Perspektive. Zunächst mal die politische. Da würde ich damit anfangen, dass einfach die, ich sag mal, auch wenn sich das natürlich insgesamt mit links, rechts stark geändert hat, aber ich sag mal, die linken Parteien, wie wir sie klassischerweise kennen, also SPD, Grüne, vor allem die Linke hat ja nicht wirklich mehr viel Einfluss, aber vor allem SPD und Grüne, dass die wirklich politisch bei so wirklich wichtigen Dingen wie beispielsweise Klimaschutz, Migration, bezahlbare Mieten, Sozialpolitik, dass sie da wirklich versuchen, auch viel stärker als es aktuell gemacht wird, auf die Menschen zuzugehen und wirklich wirklich den Menschen zu erklären, was ich denn konkret für sie verbessern würde, wenn ihre Politik, also wenn SPD und Grüne beispielsweise in der Klimapolitik ihre Ideen durchsetzen würden, und was ich denn wirklich für das Leben der Menschen, sage ich mal, die jetzt nicht irgendwie besonders reich sind oder wohlhabend, was ich denn für die konkret verbessern würde, weil meiner Meinung nach gibt es da wirklich ziemlich viele gute Ansätze und eigentlich auch wirklich einige sinnvolle Ideen, beispielsweise auch bei den Grünen meiner Meinung nach. Was aber das Problem ist, und das schließt dann auch so ein bisschen an den zweiten Aspekt mit an, ist, dass die Kommunikation einfach meiner Meinung nach nicht wirklich funktioniert. Also man sieht das vor allem bei den Grünen und der SPD, dass diese Parteien wirklich nicht wirklich es schaffen, den Menschen, vor allem auch den jüngeren Menschen, aber natürlich auch anderen Wählergruppen, klar deutlich zu machen, was denn ihre Ziele sind und wie sie das Leben der Menschen verbessern wollen. Und dass da die Kommunikation wirklich, finde ich, deutlich verbessert werden müsste in Zukunft, um wieder mehr Menschen für solche Parteien zu begeistern, die eigentlich wirklich gute Ansätze haben, und dann eben damit auch dafür zu sorgen, dass extremistische Parteien wieder, ich sag mal, dass sich das da etwas mäßigt und da nicht mehr so viele Wähler dann nur noch den einzigen Ausweg sehen, die AfD oder BSW zu wählen. Von daher finde ich das ein ganz klarer Auftrag, dass die Kommunikation auf jeden Fall deutlich verbunden mit den politischen Zielen deutlich verbessert werden sollte bei den meisten Parteien. Und da sehe ich gerade auch den wichtigen Punkt, dass die Kanäle, die vor allem junge Menschen erreichen, also gerade soziale Medien wie Instagram, TikTok etc., dass die SPD, eine Grüne oder auch eine FDP sich da wirklich auch stärker aufstellen und endlich mal versuchen zu verstehen, dass eben viele junge Menschen nur überwiegend durch solche Medien erreicht werden. Und dass diese Parteien wirklich sich mal ihrer Verantwortung bewusst werden und da einfach sich mal stärker aufstellen und einfach besser auftreten.
Ich würde dann anknüpfen. Ich habe zu denen erstmal nicht mehr so viel zu sagen. Ich hätte nur so meine eigenen Punkte. Das eine ist natürlich Hände weg von der AfD-Politik. Die bringt dir nichts. Sie zerstört nur aktiv alles, was man sich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Und es gibt dieser Partei am Ende des Tages nur, das macht sie nur valider, wenn diese Standpunkte immer wieder reproduziert werden. Man muss die AfD ein bisschen behandeln wie so ein störendes Kind. Ab irgendeinem Punkt musst du es einfach wegignorieren können. Punkt. So, dann hilft halt auch nichts mehr. Und eine Sache, die da kann auch die Politik helfen, AfD-Verbot. Also einfach diese Partei endlich mal ordentlich wegverbieten, zumindest prüfen, dass man sie verbieten lassen kann. Wir hatten schon über AfD-Verbot und so gesprochen, Pro und Contra etc. Ich halte es immer noch für eine der effektivsten Lösungen, weil ab dem Punkt, wo Parteien wie CDU irgendwie oder Leute aus der CDU ab und zu mal sagen, ja, auf kommunaler Ebene könnte man ja vielleicht, das ist schon der erste Fehler. Nein. Also AfD-Verbot und Hände weg von der AfD-Politik einfach. Das ist ganz simpler Grundsatz, den man, glaube ich, immer befolgen kann.
CS, möchtest du? Auch wenn wir dich nicht hören. Sonst guck nochmal ganz kurz, ob der Mikrofon.
Kann ich darauf eingehen?
Ja, jetzt hört man dich so ein bisschen jedenfalls. Gut, dann Pause. Warte mal ganz kurz, prüf erstmal dein Mikrofon, wir gehen erstmal weiter. Was? Dann nicht so schlimm. Dann, glaube ich, TM war es ja schon mal, dann würde ich erstmal Ilka das Wort erteilen.
Ja, ich glaube, es gibt natürlich für die Lösung jetzt auch erstmal verschiedene Zeitdimensionen. Das ist einmal quasi, wie geht man unmittelbar jetzt als die Parteien vor, die jetzt in den Koalitionsgesprächen sind, also wenn wir auf der Landtagsebene erstmal bleiben, ist es, glaube ich, relevant, dass egal welche Koalition, und es gibt auch gar nicht so viele Möglichkeiten, aber die wenigen Koalitionsoptionen, die es gibt, dass die, die sich am Ende finden, den Anschein vermitteln, dass sie mehr haben als Klammer, als nur die AfD zu verhindern. Also wenn sie es nicht schaffen, kommunikativ zu vermitteln, dass sie dass etwas anderes sie zusammenhält als die Verhinderung der AfD, ich glaube, dann wird es ganz schwierig mit Blick auf die Wahlen entweder 2025 oder auch 2029 und die Entwicklung der blauen Welle. Also das ist natürlich schwierig, diese Klammer zu finden. Das kann in der realistischen Kommunikation von politischen Programmatiken sein, also dass man nicht zu viel verspricht, dass man jetzt nicht durchschaubar sich zusammenfantasiert, was einem doch am Ende alles zusammenhält als CDU, BSW und X. Sondern dass man sich ein paar konkrete Punkte, auch inhaltliche, programmatische Punkte heraussucht und die stark propagiert, dass es die Kernpunkte sind, auf die man sich einigen kann. Bei allen anderen auch schon in meiner Meinung nach Foreshadow, dass es schwierig und herausfordernd wird, damit man halt dort auch ein Erwartungsmanagement macht und dass man vielleicht sich auch darüber hinaus als eine weitere Klammer sich wirklich den politischen Prozess auf die Fahne schreibt, also kommuniziert, wie wollen wir, welchen Politikstil wollen wir fahren, worauf haben wir uns da geeinigt, wenn schon inhaltlich, ideologisch nicht so viele Übereinstimmungen irgendwie zu finden sind. Ich glaube, das ist relevant, um dem Gefühl vorzubeugen, genau, dass es hier wirklich eigentlich nur ein Gegen und kein für etwas transportiert werden soll. Also das wäre quasi meine bescheidene Empfehlung an die Verantwortlichen jetzt aktuell. Und vielleicht für uns, die nicht selber Politik machen, aber politisch sind und vielleicht auch innerhalb ihrer eigenen Peer Groups oder als politische BildnerInnen selber auftreten, ist es, glaube ich, relevant, so hoffnungsvolle Handlungsoptionen aufzuziehen und dann diese realistisch zu testen. Eine Gemeinsamkeit, die sich auch gezeigt hat, ist ja die wirklich pessimistische Zukunftsvision, die sich insbesondere junge Menschen, aber auch zunehmend andere Demografien abgesagt wird und sich anschließen. Deswegen braucht es so ein, also einen Zukunftsblick, aber dass diese Handlungsoptionen, die man auftaucht und aufarbeiten lässt, wirklich szenariomäßig miteinander auch mal durchspielt, sich überlegt, was würde es dann bedeuten, wenn wir jetzt die Handlungsoption A, B, C einmal durchspielen und wo kommen wir dabei am Ende raus? Ich glaube, das ist etwas, womit wir vielleicht es schaffen, diesen Pessimismus und auch dieses Isolationsgefühl zu bearbeiten. Dabei brauchen wir ganz viele Orte der Aufklärung. Ich glaube, Schule ist natürlich eins, aber wir müssen auch Demokratiebildung und solche Gesprächsanlässe natürlich auch weiterdenken. Nicht immer nur glauben, dass wir die Jugendlichen bekehren müssten. Auch Millionäre brauchen Demokratiebildung. Insofern müssen wir da ins Schauen, genau, an welche Orte gehen wir und welche Orte sind wir bisher auch uns noch gar nicht eingefallen. Und ich glaube, diese Orte sind auch relevant, dass wir sie nicht nur im Digitalen suchen, sondern tatsächlich auch im Analogen.
Ja, dem würde ich zustimmen und ich denke, das ist auch
besonders wichtig ist, weil wir ja gesehen haben, dass vor allem junge Menschen AfD gewählt haben, also in großen Teilen, dass eben da die Bildung ansetzen muss und dass so ein Interesse an Politik geweckt werden muss. Und ich finde es insgesamt total schwer, wie man darauf reagiert, weil es ja auch schwer ist, mit den Personen zu reden, wie wir jetzt auch mit Marlon Deta die Situation hatten. Man wird ja Personen, wenn die wirklich überzeugt sind von ihrer politischen Einordnung, dann werden sie sich davon schwer abbringen lassen, weil es ja auch für alles irgendwie Argumente gibt. Und wie gesagt, ich würde auf jeden Fall meiner Vorrednerin zustimmen, aber gleichzeitig nochmal besonders auch im Sinne der Zukunft auf die jungen Personen setzen und, wie ich schon gesagt habe, weiter über ans selber Nachdenken rangehen. Das heißt, Personen dazu anzuregen, sich selbst zu hinterfragen. Und damit werde ich mich jetzt verabschieden. Hat Spaß gemacht.
TM?
Von mir aus kann auch zuerst,
wenn es denn technisch funktioniert, wir probieren es nochmal.
Dann würde ich gerne jetzt, dann geht es jetzt auf ein bisschen interessant. Um nochmal, ich weiß, da schon eingegangen wurde, auf das AfD-Verbot einzugehen. Ich denke, dass es eher eine schlechte Lösung ist, aus dem einfachen Grund, falls es durchgeht, dann, das hat TM heute in unserem Unterricht tatsächlich auch schon mal gut erwähnt, dann, reicht die AfD einen Märtyrerstatus, könnte rein theoretisch einfach eine andere Partei gründen oder die Mitglieder könnten einer anderen Partei beitreten und somit hätte sich nicht wirklich viel geändert. Falls die AfD nicht verboten wird, dann erlangt sie einen Status von, oh, wir sind doch eine demokratische Partei, was gibt es denn bei uns auszusetzen? Man kann eben populistischer viel, viel besser agieren. Ein Lösungsansatz, den ich hätte, wäre vielleicht die Einführung einer stärkeren direkten Demokratie, wie wir da auch in der Schweiz sehen. Dass eben dieses Nicht-Gehört-Werden oder dieses Gefühl des Nicht-Gehört-Werdens darauf eingegangen wird. Und bei den Lösungsansätzen müsste man vielleicht auch generell mal nach Europa gucken, da wir ja generell so einen kleinen Rechtsruck irgendwie in der Richtung haben.
Kurz mal als Hinweis, also zu der Frage AfD, weil wir das schon so oft thematisiert haben, sei gerne verwiesen auf Folge 75, Verbieten, Einschränken und Bekämpfen. Da war mit Alexander Thiele darüber gesprochen, auch aus juristischer Sicht, wer die Bundesregierung ja unter anderem auch juristisch berät und beraten hat. Und nur ganz kurz zur direkten Demokratie, das kann man als Vorschlag sicherlich diskutieren, ist genau das, was die AfD auch immer wieder fordert. Nicht ohne Grund, weil direkte Demokratie auch immer sehr, sehr zugänglich ist und sehr nahbar ist für Populismus. Das sieht man in der Schweiz relativ eindrucksvoll. Und direkte Demokratie ist auch immer das, wo zumindest statistisch betrachtet sich Bildungsnähere eher beteiligen. Will damit nicht in Abrede deines Vorschlags machen, will nur sagen, man muss dann auch immer die Kehrseite betrachten, wenn man es auf jedenfalls bundesdeutscher Ebene einführen würde, jenseits der Vereinigung von irgendwelchen Bundesländern. So, ich weiß gar nicht, EN, warst du wirklich zuerst und dann TM? Ja, gut, okay.
Ja, unser Aufnahmeprogramm, dessen Namen ich nicht sagen will. Es gibt sehr schöne Treffpunkt-App-Applikationen. Naja, gut. Teams hat das richtig angezeigt. Es gibt aber auch noch andere Messenger, die man benutzen kann. Was wollte ich sagen? Achso, ja. In Bezug darauf wollte ich sagen, dass es ja nicht bei der AfD anfängt und aufhört, sondern ich bin durch Lübben gefahren letztens, also noch vor der Wahl, und da hingen auf ernster Basis Plakate der dritten Wahl, was ich auch vorher...
Dritter Weg meinst du, oder?
Ja, dritte Wahl ist die Band. Dritter Weg, sorry. Vom dritten Weg. Und dann stand da so, Migration tötet und so. Also das fand ich auch ziemlich schockierend. Weil sowas habe ich jetzt zumindest in Potsdam und Berlin nicht gesehen. So, gut, Berlin... Was rede ich eigentlich gerade? Nicht Berlin, das wollte ich sagen, egal. Und auch die Werteunion hat auch in Werder meiner Meinung nach viel plakatiert. Also dann muss man wieder so eine Grundsatzdiskussion aufmachen. Ist es die AfD, die NPD gab es ja auch mal, dann sind die Leute zur AfD gegangen, dann werden sie vielleicht zur Werteunion gehen oder zum dritten Weg. Also ja, es ist, glaube ich, so eine never-ending story, das mit dem Verbieten oder nicht Verbieten.
Tja.
Ja, vieles ist schon gesagt worden. Natürlich ist die Medienpräsenz sehr, sehr entscheidend. Darauf habe ich schon in den letzten 234 Millionen Folgen verwiesen. Dennoch glaube ich, dass man der dynamischen Situation ihre Dynamik nicht absprechen kann und dementsprechend auch Zeit walten lassen muss. Denn ich glaube, dass mit dieser AfD-Beteiligung in hohen Größenordnungen in den Parlamenten der Länder einiges einhergehen wird, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht so stark absehen können. Ich glaube, da lassen sich Maßnahmen schwer finden. Wie gesagt, ein AfD-Verbot halte ich für nicht zielführend, ehrlich gesagt. Weil letztendlich ist es der deutsche Bürger, der die meines Erachtens nach Fehlentscheidung, aber demokratische Fehlentscheidung trifft, die AfD zu wählen. Und dementsprechend muss er auch unter den Konsequenzen seines, ihres eigenen zweifelhaften Handelns leiden. Und ich glaube, dass sich da einiges noch in Zukunft herausstellen wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sich verhält wie in vielen Fällen, dass eben die, die gerade an der Macht sind, in der Regel nicht so positiv betrachtet werden, weil natürlich alles, was schiefläuft, sei es 20 Jahre zuvor in Gang gesetzt worden, auf die projiziert wird von unserer oder von uns kurzsichtigen Bürgern, Bürgerinnen, die aktuell in der Regierung sind. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Da kann man natürlich in Bildung investieren. Man kann natürlich darin investieren, dass eine differenziertere Sicht auf diese unfassbar komplexe Welt gefördert wird. Aber das wird man nicht von heute auf morgen erreichen. Und ich glaube, man muss letztendlich einfach hinnehmen und betrachten, wie sich dieser Weg in Zukunft abzeichnet. Da sind, glaube ich, viel die Hände gebunden. Ich denke, es ist schon ein guter Schritt in die Richtung damit getan, dass jetzt zum Beispiel der Grünen-Vorstand zurückgetreten ist. Damit hat nämlich dieses Grünen-Bashing, was völlig unnötig in den Medien betrieben wird, gar kein Ziel mehr. Und entsprechend, vielleicht gründet sich ja auch eine neue Partei aus der grünen Jugend heraus. Also sowas, also Thema neue Partei, was wir angesprochen hatten, könnte interessant sein, könnte interessant werden, könnte Wählerschaft eben zum Wählen bewegen, die aktuell nicht wählt oder die eben nur sagt, ja, ich wähle SPD, um AfD zu verhindern, also sowas. Und dementsprechend denke ich, dass man der Situation ihre Dynamik nicht absprechen kann, nicht absprechen darf. Und wir, glaube ich, alle nicht in die Zukunft gucken können und dementsprechend sehen müssen, was auf uns zukommt.
JV, willst du noch reagieren?
Ja, ich würde ganz gerne noch mal kurz an TM anknüpfen. Du hast ja gerade noch das Grünen-Bashing angesprochen. Das finde ich, also sehe ich ein bisschen anders als du. Du hast ja gesagt, dass das Grünbashing damit quasi jetzt ein Ende hat, dadurch, dass der Grünen-Vorstand zurückgetreten ist und dass das wahrscheinlich nicht mehr so weitergehen wird, sehe ich ein bisschen anders. Also ehrlich gesagt habe ich da das Gefühl, dass bei diesem Grünbashing, dass es da wirklich ein grundsätzlicher Aspekt ist. Und zwar dieser Aspekt, dass die Grünen ja immer noch von wirklich einem sehr großen Teil der Gesellschaft als Verbotspartei immer noch wahrgenommen werden und dass dieses Framing der Verbotspartei, dass es einfach nach wie vor wirklich sehr stark besteht, dass das in den Köpfen der Menschen verankert ist. Und meiner Meinung nach wird sich das auch nicht so schnell lösen können. Also so viel man da auch versucht, wird es dieses Framing, auch wenn es an vielen Stellen einfach hinkt und absolut nicht stimmt, meiner Meinung nach wird dieses Framing nach wie vor andauern und es wird sich nicht so ganz beseitigen lassen können. Deswegen sehe ich das an der Stelle so ein bisschen kritisch und denke auch, dass das Grünbashing, ja leider, auch wenn es teilweise wenig inhaltliche Substanz hat, dass dann dennoch sich fortführen wird in der Zukunft.
Ja, aber nimmt halt mit Verlaub die Relevanz der Grünen ab, nimmt auch die Angriffsfläche ab und man muss sich irgendwann andere Ausreden einfallen und Leute, auf denen man rumhacken kann. Das denke ich halt, also dass es sich dahingehend halt wandeln wird, leider.
Ja, klar, aber nochmal ganz kurz, also die Grünen sind ja auch nach wie vor in der Regierung, also ein bisschen Angriffsfläche ist dann ja trotzdem immer noch vorhanden. Also wenn man dann jetzt, wenn man es nicht auf die Parteispitze oder wen auch immer schiebt, dann, na gut, dann sagen sich die Menschen halt, dass sie es auf die Grünen in der Regierung schieben und auf Minister wie Habeck oder Baerbock. Und genau, deswegen, das ist so ein bisschen, was ich noch ergänzen wollte.
Also ich glaube, ganz, ganz sinnbildlich dafür ist diese Berliner Runde nach der Brandenburg-Wahl jedenfalls, die man abgehalten hat, wo von CSU und CDU-Seite aus nur die Grünen in einem schuld sind und waren. Ich glaube, das ist das Problem so ein bisschen, was man immer noch hat. Jetzt hat man vielleicht nicht mehr Ricarda Lang als Person, auf die man alles beziehen kann und wo man sich über ihre Statur lustig machen kann und was auch immer. Aber dann gibt es eben andere Punkte, wo man angreifen kann. Zumal Habeck, wenn das alles stimmt, was man medial jetzt gerade vermutet, dann die Partei ja eh Richtung Mitte bewegen möchte. Und dann wird man eh sehen, was das mit der grünen Politik verändert. verändern wird, denn es wird ja wahrscheinlich eher weniger grün in dem Hardliner-Sektor werden. Aber das werden wir uns angucken können.
Da sieht man aber mal, wie schön inhaltlich die CDU doch Politik machen kann und Opposition, richtig? Also ist ja total beeindruckend, wie toll die mit ihren Inhalten überzeugen können. Das fasziniert mich.
Sag mal so, wenn Friedrich Merz immer nur den Gegner, den Kinderbuchautor hat, den er gerade so durch die Presse zieht, dann hat man, glaube ich, weiß man, worum es geht. Ja, tatsächlich. Ist aber auch Teil des Problems, was wir heute diskutiert haben. Also wenn man das, was LB gesagt hat, völlig korrekt, wenn man davon ausgeht, dass eben Politik kopiert wird, wenn man Ziele und Vorstellungen der AfD kopiert, siehe Migration, wenn man in Deutschland gerade versucht, Grenzen zu schließen und damit Schengen zu begraben, zumindest bildlich zu begraben, dann wiederholt man halt Sachen, die falsch sind, die man medial aber auch immer so wiederkehrt und damit genau denen dient, denen man nicht dienen soll. Und ich würde vielleicht noch ergänzen, weil Kommunikation, das hat JV gut angesprochen, so ein Faktor ist, ich finde auch, man muss auch aufpassen, dass man nicht die gleichen Mittel verwendet. Also das ist in diesem Wahlkampf ziemlich stark gewesen, gerade bei den Jusos. Jetzt ist JS nicht mehr hier dabei, jetzt kann ich auf Jusos draufhacken. Nein, die Jusos haben diesen Wahlkampf, finde ich, in Brandenburg ganz viele Mittel verwendet, die so AfD-like sind. Starke Emotionalisierung, starke Vereinfachungen. Und das mag vielleicht für TikTok und für entsprechende kurze Reels und was auch immer sinnvoll sein, aber es funktioniert halt nicht in der Kommunikationsstrategie, wenn man Sachen erklären möchte. Das, glaube ich, wird auch so eine Frage sein, wie gelingt es, das zu schaffen? Und wenn ich hier Lars Klingbeil, der war vor, glaube ich, 2 oder 4 Wochen in Potsdam, ein Kollege war da, hat berichtet, dass es die neue Strategie der SPD sein möchte, zu emotionalisieren, das wird nicht funktionieren, weil dann wieder das Gleiche abläuft, dass man quasi die Gegenseite eher dient. Man muss versuchen, Politik zu erklären. Und da ist das beste Beispiel das Heizungsgesetz oder das Scheitern des Heizungsgesetzes am Ende medial, ist so ein Musterbeispiel dafür, wie es halt nicht ablaufen kann, wenn man sich quasi die Erklärungsgewalt nehmen lässt. Das wäre so ein Ansatzpunkt, mehr zu erklären. Sozialere Politik haben wir halt auch schon gesprochen. Das ist ein Ansatzpunkt, der sicherlich notwendig wäre, in der aktuellen Ampel auf Bundesebene jedenfalls nicht funktionieren wird mit der FDP. Und dann politische Bildung, das hat Ilka schon richtig gesagt, dass ich das mit sagen muss, ist glaube ich klar, ist aber auch ein Faktor, den man nicht außen vor lassen sollte insgesamt bei all den Faktoren. Und ich würde dann auch TM widersprechen, dass man es so auf sich zukommen lassen muss und abwarten muss. Nee, also es ist eher die Stelle, jetzt der Faktor proaktiv zu werden und zu sagen, wir müssen jetzt aktiv werden und müssen uns dafür einsetzen, jenseits dessen, es wird sich schon irgendwie regeln, das hast du nicht so gemeint, ich weiß, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ich glaube, das wäre nicht der Faktor irgendwie. Gut, ich würde die Reihe nochmal ganz kurz durchgehen, EN, TM, und dann würde mich mal zum ganz kurzen Schluss Hans' Meinung auch noch interessieren, damit wir ihn nochmal zurückführen, und dann haben wir wieder 2 Stunden geschafft, obwohl wir kürzer werden wollten. Das ist ein Traum, EN.
Herr Kabisch, genau das wollte ich jetzt gerade machen. Ich wollte nämlich sagen, eigentlich würde mich gerade am meisten die Meinung von Hans dazu interessieren.
Nimm Hans gleich rein, los.
Ja, okay. Eine Sache, um jetzt nicht auf den Tonus zu enden, dass die Jusos und Bli und Bla, ich muss heute mal ein bisschen JS vertreten. Die Jusos haben in Potsdam ein sehr, sehr, sehr starkes Plakat aufgehängt, was einfach sehr bunt war und da stand einfach nur drauf, für ein demokratisches Miteinander wählen gehen oder so, keine Ahnung. Und nur ganz klein unten rechts in der Ecke stand, dass es von den Jusos Brandenburg ist. Also es war so für mich so ein schöner Aufruf, einfach wählen zu gehen und dann ist so relativ uneigennützig, also man musste schon näher rangehen, um zu erkennen, dass das ein SPD-Plakat war. Das hing ganz überall und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer hat das denn aufgehängt? Und naja, dann habe ich herausgefunden, dass es die Jusos waren und das fand ich für mich einen positiven Pluspunkt. Genau. Und ich wollte, ja, mich würde auch interessieren, was Hans noch zu sagen hat.
Wollen wir erst DM oder erst Hans? DM, möchtest du den Abschluss bilden? Anfang und Ende geben sich die Hand. Das ist ja hier traumhaft. Ja, na los. Dann Hans, dann darfst du.
Ja, Pierre, ich stimme dir bei der Emotionalisierung oder der Kritik an der Emotionalisierung völlig zu und ich widerspreche dir völlig. Ich stimme dir völlig zu, dass eine Strategie politischer Parteien, die sagen würde, oh scheiße, wir sind ja gerade mächtig unten durch und wir müssen jetzt mehr emotionalisieren, also Emotionalisierung als taktische Variante, das geht schief, das funktioniert nicht. Auf der anderen Seite, es gibt keine politisch erfolgreiche Partei, die nicht ihre Wählerschaft wesentlich über Emotionalisierung als Prozess geholt hätte. Obama schon angesprochen in den USA, hoch emotionalisiert. Willy Brandt, selig, hoch emotionalisiert. Selbst Gerhard Schröder, hoch emotionalisiert. Aber Es waren Emotionalisierungen, in denen die Emotion getragen wurde von inhaltlicher Zielsetzung. Das heißt, es geht nicht um Erklären oder Emotionalisierung, sondern es geht darum, wie werden Inhalte, Ziele und auch Kritik mit der Mobilisierung von Emotionen, von Gefühlen verbunden. Das ist der Punkt. Und vor diesem Hintergrund eine Sache, die ich gelernt habe und die mich auch mein politisches und journalistisches Leben begleitet hat und immer noch begleitet, wenn ich mich auseinandersetze mit politischen Gegnern, mit Leuten, die andere Auffassung haben, es nützt in der Regel wenig, wenn ich gucke, wo haben die denn ihre Schwächen? Es ist viel hilfreicher, gleichzeitig auch viel schwieriger, zu gucken, wo haben die eigentlich ihre Stärken? Wo ist das Argument, die Argumentation, das, was sie als Szenario haben, wo ist das eigentlich die stärkste Position, die sie einnehmen können? Und wenn ich sie da erwische, wenn ich sie da angehe, ich widerlege niemanden besser, als wenn ich ihn oder sie in ihrem stärksten Argument widerlegen kann. Und meine Erfahrung, das ist nur auch viele Jahrzehnte inzwischen, in der Auseinandersetzung, sehr aktuell auch, ich habe ja wirklich viel zu tun, auch in Kommentarforen und so, mit Leuten, die jetzt wirklich von stramm rechts da ankommen, man kann sie in aller Regel an den Widersprüchen, den inneren Widersprüchen ihrer eigenen Positionen erwischen. Das ist Arbeit, aber es funktioniert. Und dann sind sie, manchmal gibt es dann noch zwei, drei Hin- und Her-Argumentationen, aber nach dem dritten oder vierten Mal sind sie dann auch still, weil sie mit dem Rücken an der Wand stehen, weil sie auch zur Kenntnis nehmen müssen und andere, die das von außen lesen und hören, merken es dann vielleicht noch mehr, dass diese Position, die da herkommt als Kritik und Hoffnung zugleich, dass die in Wahrheit nicht besonders weit trägt. Und diese Mühe des sich Einlassens auf Stärken des politischen Gegners und auf Widerlegung dieser Position aus ihren inneren Widersprüchen heraus, das sehe ich als die einzige Möglichkeit an, wie man sozusagen als politische Aktivisten auf individueller Ebene, wie wir das sind, erfolgreich agieren kann. Und letztlich ist es so, wenn man es jetzt ganz groß nehmen will, ich glaube, Politik kann unter deutschen Verhältnissen nur da erfolgreich sein, wo sie es schafft, die soziale Frage mit der ökologischen, die nach wie vor die zentrale Frage der kommenden Jahrzehnte ist, zu verbinden. Und diese Verbindung haben die derzeit regierenden Parteien nicht geschafft. Diese Verbindung im Inneren hat auch die AfD überhaupt nicht drauf. Aber das ist die Verbindung der sozialen Frage mit der ökologischen. Das ist, glaube ich, die Schlüsselfrage, ohne die es nicht geht.
Amen. TM.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Ich glaube, ich muss vielleicht klarstellen, was ich so eben gemeint habe, als ich meinte, dass die Situation sehr dynamisch ist. Gerade an ihn und Hans hat man es ja schon gesehen. Also es herrscht nicht zwingend komplette Einigkeit darüber, was man jetzt eigentlich unternehmen soll. Hat man ja auch in dieser Diskussion beobachtet, weil es eine noch nie dagewesene Situation ist. Und das meine ich damit. Also es ist super schwer, finde ich, vorherzusehen, wie sich das Ganze künftig entwickelt, weil wir es einfach so noch nicht vorliegen hatten in Deutschland. Und dementsprechend sind auch künftige Maßnahmen nur in beschränktem Maße vorherzusehen. Und man kann tun, was man will. Und man muss natürlich auch tun, was man kann. Dennoch sollte man nicht denken, dass man dieses Problem von heute auf von gleich auf jetzt mit dieser einen perfekten Lösung lösen kann. Das halte ich doch für arg unwahrscheinlich. Und ich glaube, dass diese Bewusstheit dafür eben erst heranwächst, diese Bewusstheit dafür, dass wir vielleicht unser Wahlkampf, unser, Wahlkampf sich immer mehr dem von Amerika annähert, obwohl wir ein ganz anderes System vorliegen haben, eben weil so viele Neuerungen mit den Medien vorhanden sind. Und das finde ich eben, muss man in Betracht ziehen, darauf muss man achten. Und ich glaube, ansonsten kann ich dem, was zuvor gesagt worden ist, nur beipflichten. Das hat, glaube ich, das gesamte Spektrum sehr breit abgedeckt, was alles für Handlungsmöglichkeiten bestehen.
Dementsprechend machen wir ein Schleifchen drum. Wir haben nur die Hälfte geschafft von dem, was wir schaffen wollten. Aber immerhin einen kleinen Überblick konnten wir, glaube ich, doch bieten. Ja, danke nochmal an alle Beteiligten. Danke an die große Runde, die zum Ende immer mehr geschrumpft ist. Aber gut, der harte Kern ist da geblieben. Danke an Ilka, die nicht mehr da ist. Kurzer Disclaimer, warum wir uns da quasi duzen. Ilka ist auch Mitglied der DVPB, der Deutschen Vereinigung für politische Bildung in Thüringen. Ich bin der Vorsitzende in Brandenburg. Und dadurch kennen wir uns quasi, deshalb dieses Duzen hier an der Stelle. Ich verweise nochmal gerne an unseren Aufruf zur Stärkung politischer Bildung und der E-Petition, die dahinter steckt. Die kann man gerne sich nochmal anschauen. Und sonst, danke an Hans, dass du wieder heute bei uns warst.
Gerne.
Und dir Zeit für uns genommen hast. Unser Spendenziel heute ist relativ naheliegend gewesen. Wir haben uns eine Vereinigung gesucht, die sich für Zivilcourage und für ja, demokratische Bildung einsetzt letztlich. Brandenburg zeigt Haltung, ist so ein Verein, der quasi versucht, verschiedene demokratiefreundliche Aktionen zu koordinieren und damit auch so ein bisschen Kopf von den ganzen weltoffenen Werder, Strausberg, wie auch immer, Vereinigung ist. Link dafür ist wie immer in den Shownotes. Und sonst, wie immer, würde uns sehr interessieren, ein kleines Feedback zu diesem veränderten Design, dieser schnellere Anfang, die kürzere Folge, und die Punkte entsprechend über die bekannten Kanäle, gerne über Social Media, Instagram, Twitter oder wo auch immer, oder entsprechend gerne über die offiziellen E-Mail-Adressen, hier nochmal gesagt, podcast@erg-werder.de oder die kürzel@erg-werder.de, das ist eigentlich der Weg, der noch viel besser wäre, wenn es um die persönlichen Feedbacks geht.
Wobei mein Kürzel, Entschuldigung, dass ich reingrätsche, mein Kürzel ist nicht TM, mein Kürzel ist TM2, weil es gab schon mal ein TM.
Das
nicht, dass jetzt ganz viele Leute sich über mich aufregen und ich antworte nicht, aber ich kriege die E-Mails dann wahrscheinlich das einfach stimmt. gar
das
nicht.
Das kann tatsächlich, müssen wir mal gucken, ob wir den anderen rausnehmen. Ist egal. Genau, und inhaltlich, wie gesagt, hören wir uns wieder im Oktober mit einer kleinen Spezialfolge. Wir haben sie schon mal vor 3 Vierteljahren gekündigt. Aha wollte sich unbedingt um KI kümmern und Verbrecherverfolgung. Ist eine super interessante Folge geworden, so viel kann ich schon mal sagen. Wir haben die schon vorproduziert aus technischen Gründen. Die kommt im Oktober und dann im November hören wir uns zweimal. Auch das ist eine Neuheit, wenn wir sagen, ist das notwendig, hören wir uns öfter. Anfang November blicken wir auf Ost versus West mit Steffen Mau zusammen. Der Name ist heute oft genug gefallen. Und Ende November schauen wir dann auf die Wahlen in den USA zurück. Selbstverständlich, das muss sein. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Dementsprechend gehen wir ins Outro. Auch das ist neu. Im Outro gibt es jetzt kein Outro mehr. Also nur noch eine kurze Abkündigung wie in den Sommerfolgen. Auch das soll so ein bisschen dem folgen, dass die Statistik sagt, jetzt machen die meisten aus. Und dann brauche ich mir kein Outro zusammenschneiden. Das macht wenig Sinn. Trotzdem herzlichen Dank fürs Hören bis hierhin. Wir freuen uns über jede Art von Feedback. Und wir hören uns sonst im Oktober wieder oder spätestens dann im November, wenn es um Ost versus West wieder geht. Und all was dem so folgt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, bleibt politisch und bis bald.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.